This back-to-school season, spend less on your kids with Amazon. I remember when my niece's mindfulness journal cost more than my own therapy session. On Amazon, the same journal and the markers to color in it are a fraction of the price. Spend less, breathe easier. So remember, with Amazon's low back-to-school prices, just spend less on your kids because every dollar you don't spend on them, it's a dollar that just makes back-to-school a little easier.
Off-road, fitness, action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Servus miteinander. So, da war mein Mikro noch nicht ganz aufgedreht. Servus miteinander, hallo und bonjour. Hier ist der Bearcast wieder, Leute. Wie schön ist das denn? Und heute habe ich jemanden hier, den ihr in den letzten Monaten ganz viel mit anderer Melodie gehört habt. Nämlich der liebe Grisi ist da, zugeschaltet aus Hannover. Ich hoffe, dir geht's gut, Grisi. Wir talken gleich noch. Ganze Ruhe.
Jo, so. Ich habe gerade auch schon überlegt, wie hart wir jetzt viele verwirren. Hä, das ist ein falsches Intro, wenn der Typ da ist.
Ja, nee, das ist tatsächlich eine reguläre, normale Bearcast-Folge, denn wir haben heute ein ganz feines Thema uns rausgesucht, aber wir müssen uns gleich erstmal wirklich ein bisschen auf Stand bringen. Jetzt war ja wirklich, also wir haben jetzt länger nicht miteinander gesprochen, zumindest nicht vorm Mikrofon, sonst tauschen wir uns schon viel aus, aber da gibt's echt viel, viel, was wir euch auch erzählen wollen. Grisi hat viel erlebt, ich habe ein bisschen was erlebt und ein paar Sachen haben sich geändert, ein paar Sachen stehen bevor und ja, da sind ein paar interessante News dabei, das kann ich euch schon mal sagen, für alle Motorradreisen. Reise, Offroad und natürlich auch immer Rallye- und Sportbegeisterten. Ey, Grisi, aber fangen wir mal da an, wo es am meisten drückt, ne? Wie ist die Lage bei dir? Wie geht's dir denn? In diesem heißen Tag, Alter, an diesem heißen Tag.
Also ehrlich gesagt, viele leiden da drüber, aber ich find's so ein bisschen geil, die Hitze.
Ja, ich wirklich. Also, wirklich. Ja, aber besser als immer Regen, ne?
Es ist Sommer, weißt du, wenn es jetzt irgendwie 15 Grad hätte und grauer Himmel, fände ich es halt auch scheiße. Also freue mich über die Hitze und denk mir so, ja, stellst du noch ein paar Getränke in den Kühlschrank, dann läuft das schon.
Ja.
Tatsächlich, boah, wie geht's mir? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten gerade, weil
ist immer eine komplexe Frage, würde
ja,
ich sagen.
Ja, privat halt ultra viel Umbruch, Trouble und so. Manches echt Mist, aber viele Sachen, die auch echt wieder gut sind und ist irgendwie so ein bisschen wie so eine Rallye-Stage, ne? Das ist the Rally of Life, ey. Also es ist halt,
the Rally of Life.
Ab und zu hast du halt mal Stages und so, wo du echt am Kotzen bist und dann kommen aber auch wieder geile Momente und da muss man mal im Biwak wieder ein bisschen was fixen und dann geht das weiter. Und
also
ich
weiß ja, also dass du dich für das Thema Rally sehr, sehr interessierst und wir werden ja auch gleich noch ein bisschen über dieses Buch quatschen, was du demnächst rausbringst. Du bist ja jetzt auch Autor geworden, das ist ja komplett wahnsinnig. Das weiß ich ja, und wer es nicht weiß, so Chris Grisi interessiert sich auch für dieses ganze, aus Gründen, für dieses ganze Thema so Mental Health und sowas, ne, damit man immer auch im Kopf gesund ist. Eigentlich, Grisi, habe ich gerade so überlegt, könnte man doch so ein Buch rausbringen, so eine Form der Motivation, des Coachings, was alles im Leben mit Rallye vergleicht. Ich finde, das sind Sachen, das kann man gut fassen, weißt du? Das
also,
ist greifbar.
Ich sag mal so, ne, wir sprechen ja gleich noch, was ich da so am Fabrizieren bin gerade. Und diese Idee, die du gerade skizziert hast, die ist eventuell auch schon etwas konkreter skizziert in meinen vielen Ideenschubladen.
Really?
So. es gibt auch so, ich droppe das hier jetzt einfach mal, das ist vielleicht völlig bescheuert, das zu machen oder so, dann skippt einfach drüber. Es gibt so Speaker Societies in Deutschland, Toastmaster heißen die zum Beispiel, wo es so um so Motivationsvorträge und Keynote Speaking geht und so. Und ich finde das unfassbar spannend, weil ich nicht nur Mental Health, sondern auch so Persönlichkeitsentwicklung und Mindset und so eben ultra spannend finde.
Ja.
Und ich habe tatsächlich angefangen, so eine Vortragsreihe, die eben aufeinander aufbaut, einfach für mich mal zu konzepten.
Really?
Und da ist tatsächlich einer
das
von diesen.
Das wusste ich auch oder dich.
Nee, das wusstest du auch, das weißt, und ich droppe das jetzt einfach hier so, ne? Und also es gibt viele Vorträge, die aufeinander theoretisch aufbauen würden. Ob ich das jemals irgendwo halte, weiß ich nicht, keine Ahnung. Erst für mich. Und tatsächlich ein Stein oder ein Vortrag wäre genauso ungefähr das Thema Rallye fahren, warum ich auch race. Da will ich demnächst auch einen Podcast machen, der wird sehr, sehr deep, mal ganz anders. Da muss ich aber die richtige Laune dazu oder die richtige Stimmung dazu haben. Und wie man das so in seinen Alltag rüber transferieren kann,
ja,
und was man auch so für sich mitnehmen kann, wenn man selber nicht mal Motorrad fährt.
Da sind wir mal gespannt. Da halt uns mal gerne auf Laufen. Ich glaube, das passiert, das interessiert mehr als nur einen da draußen. Wirklich jetzt. Aber Chrissy, das ist ja schön. Ich würde genauso auf deine Frage antworten, wie es mir geht. Sehr komplex gerade. Ich habe gesagt, ich bin umgezogen. Bei mir ist gerade ultra viel los privat. Also auch viele Sachen, die super chaotisch sind, so ein bisschen über mich reinbrechen und so. Ne? Ich habe gerade mein Studio ist umgezogen. Das hat mich ganz schön viel Zeit und Kraft gekostet. So, ich bin jetzt in einem neuen Studio hier. Also man sieht es eigentlich nur daran, dass die Rückwand, ne, also diejenigen, die mein Studio schon mal gesehen haben, irgendwo, meine Rückwand ist noch nicht da. Wenn die erstmal hier ist, dann sieht man es wahrscheinlich gar nicht mehr.
Ich vermisse die Katze.
Ich habe so eine Katze, die immer so mit den Augen von links nach rechts geguckt hat. Das ist ganz gut. Ich habe jetzt hier im Prinzip viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Freiheiten. Das ist also im Prinzip alles ein bisschen professioneller geworden, was grundsätzlich total cool ist. Ich habe vor allem zeitlich auch mehr Möglichkeiten. Ich bin hier so gar nicht mehr darauf angewiesen, ob ich hier jemanden störe oder nicht. Ich kann hier quasi mitten in der Nacht eine Aufnahme machen. Das ist ja auch jetzt übrigens relativ spät und trotzdem noch so krass heiß. Ich leide ganz schön unter der Hitze. Es ist sogar, finde ich, zum Motorradfahren gnadenlos zu heiß gerade. Also wir hatten, glaube ich, heute 36 Grad oder so im Schatten. Ich finde, also da ist auch jeder Kombi irgendwann durch. Und wenn du dann sagst, ich mache noch ein bisschen Sport auf Motorrad, ey, dankeschön, ne? Also da ist wirklich Hitzi-Schwitzi-Alarm an der Stelle. Ich weiß nicht, also du fährst
ich
ja
zum... Ich hatte das am Samstag, ja.
Ah ja, du bist ja gefahren, ne? Lass uns doch darüber mal als erstes reden.
Mach erstmal du fertig. Ich wollte da nicht so reingrätschen.
So viel kommt da jetzt gar nicht mehr. Also ich bin wirklich ich fahre auf Sicht gerade, kann man sagen. Ich fahre gerade auf Sicht so. Und ich freue mich toll, dass wir jetzt irgendwie so hier unser Völkchen aufnehmen, hier anderthalb Stunden mal so ein bisschen. Das für mich ist ja mal Pause. Für mich ist das ja immer so positive, weiß nicht, Eskapismus, wenn wir hier Podcast aufnehmen mit euch da draußen auch und so, voll schön. Ich kriege ja auch mit, es kommen ja wirklich immer mehr Hörer dazu, das ist voll, voll schön und Hörerinnen natürlich, vielen, vielen Dank für euer Vertrauen, für eure Treue auch und so. Gerade jetzt durch den Umzug und durch dieses ganze Chaos kamen ja auch nicht so viele Folgen raus. Ich finde es voll schön, dass ihr trotzdem dabei seid, dass jetzt auch neue Patronen wieder dazugekommen sind. Mega, mega toll. Mehr gibt es eigentlich gerade nicht zu sagen. Ich erzähle gleich auch noch so ein bisschen, was jetzt so ansteht als nächstes. Es steht nämlich eine ganze Menge an und wir haben wirklich tolle Themen. Ich hatte ja die letzten Folgen immer schon ein bisschen so geteasert und gespoilert, dass der Berghast sich auf noch viel breitere Füße stellt, sodass noch viel mehr Leute was davon haben, dass man sich so rauspicken kann. Ich sehe inzwischen den Berghast so ein bisschen so als euer persönliches Netflix, ja. Also ihr könnt euch das raus. Wir versuchen das auch irgendwie in den Folgentiteln immer ein bisschen klar zu machen, worum es geht, dass ihr euch das rauspickt, worauf ihr Bock habt und wer gar nicht genug bekommen kann, ja, da kommt es auch zu Patreon und talkt mit den ganzen anderen Leuten und kriegt auch hier mal so eine Folge extra. Das ist wirklich, wirklich fein. Aber Chrissy, dann fang du doch mal kurz an, erzähl uns einmal, wo warst denn du am Wochenende? Ich weiß natürlich, wir haben ja telefoniert, das ist ja wirklich super krass gewesen.
Das war richtig cool, ja. Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, ob Netflix vielleicht mal über uns eine Serie drehen würde oder so eine Netflix-Doku. Das wäre irgendwie lustig.
Da muss aber noch irgendwas ganz Krasses passieren jetzt. Ne? Könnte sein.
Neues Live-Goal gesetzt, ne?
Ja, Live-Goal gesetzt, ey. Könnte sein, du. Wenn wir es doch noch nach Dakar schaffen, wer weiß,
ja,
was dann passiert. So, erzähl mal. Du wurdest eingeladen tatsächlich, ne?
Ja, ich wurde eingeladen. An der
jetzt,
Stelle
du bist jetzt wirklich im inneren Kreis.
Es fühlt sich zumindest so ein bisschen an. Also in letzter Zeit sind viele Sachen auch hier mit Justin und so, wo ich ja nochmal, das wäre auch nochmal so ein für mich so ein Inner Circle Moment. Machen wir eins nach dem anderen. Ich bringe hier alles durcheinander, ne? Weil ja, erstmal muss ich mich auch, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich so wenig Rallye-Kram hörbar in letzter Zeit rausgebracht habe. Aber
es staut sich ja schon wirklich an langsam. Da gibt's ja wieder eine richtige Packung, ne?
Genau, also, ich kann euch aber sagen, ich war alles andere als untätig in dem Bereich.
Ja.
Eine Sache, das war, da habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht groß drüber berichtet. Ich habe das einfach mal für mich genossen und zwar der Mike hat für Freunde und Unterstützer ein richtig feines Event organisiert.
Ja.
Ähm, Und zwar hat der eine Crossstrecke gemietet. Und das Lustige ist, und sie wurde auch wieder reaktiviert. Also über 15 Jahre oder so war da kein Rennen, weil die Lizenz entzogen wurde. Und sie haben dann ganz toll das bei ihm direkt so um die Ecke zu Hause. Und,
das heißt, er kennt die wahrscheinlich einfach schon seit Ewigkeiten.
Er ist auf dieser Strecke sein erstes Rennen überhaupt gefahren.
Really?
Als er noch so ein kleiner Steppke war mit so einer,
keine
Ahnung.
Das
ist für
ihn voll der Zirkelschluss, ne, der sich dazu gemacht hat, ja.
Und er hat schon immer geträumt, selber mal ein Rennen zu organisieren und jetzt...
Chrissi, das ist mein Job hier, ne. Hol nochmal die ab, die jetzt gerade nicht wissen, worum es geht. Manche führen echt zum ersten Mal zu, wer ist Mike Wiedemann? Hol uns kurz ab.
Ey,
ganz kurz.
Gut, dass du da bist, ne, weil für mich ist das, ich merke das auch immer mehr, ne, also ich bin ja nochmal...
Einfach so Mike jetzt,
ja,
ne?
Ich bin ja noch in der Bubble gefühlt, in dieser Rallye-Welt drin. Ja. Genau, Mike Wiedemann ist unter anderem Rallye-Fahrer, der bei der Dakar so in den Top 30 unterwegs ist, in der Malemoto-Klasse, also wirklich ganz, ganz, ganz weit vorne. Ich bin mir auch sicher, wenn er anders in den Sport mit Sponsoren ein bisschen früher, dann hätte der auch Potenzial, vom Speed her Werksfahrer-Niveau zu fahren, auf jeden Fall. Und also.
Und ergänzend, ich kenne ihn ja nur nicht so gut wie du, aber ich kenne ihn, ich habe mit ihm ja auch schon zumindest so ein bisschen privat gesprochen mal und so und im Podcast natürlich. Er ist einfach ein saucooler Dude, ne?
Ja, liebe Grüße, ultra bodenständig. Oder? Mega bodenständig, sehr, sehr sympathisch.
Ganz normaler Mensch, obwohl er wirklich ein Hochleistungsathlet ist, ne? Also wirklich der kommt hier. Dakar zum Beispiel ist bei uns ja im Fernsehen immer noch nicht so ein Thema wie in anderen Ländern, ne? Aber da kennt man Mike Wiedemann halt. Er ist quasi auch jetzt lange Zeit so unsere deutsche Hoffnung in Dakar gewesen, muss man auch sagen. Ja, da war ja nicht viel dabei, ne, die letzten Jahre.
Genau, ne? Er war teilweise zumindest im Motorradbereich wirklich der einzige deutsche Fahrer, der da gestartet ist. Ne?
Genau.
Und vor allem muss man auch sagen, ey, Mike ist echt ein krasser Macher. Also der bietet ja verschiedenste Training-Touren an. Er ist jetzt im Wiedemann Experience, also ist ein Yamaha Tenere Experience Standort. Das heißt, ihr könnt bei ihm Trainings, Yamaha Probefahrten, Touren, was weiß ich was. Ihr könnt ihn als Rallye-Service buchen und. Also das ist, dem sein Tag hat irgendwie auch 48 Stunden oder so. Keine Ahnung, wie der das alles macht. das ist echt beeindruckend und mit Mike zusammenarbeiten und Projekte aufzusetzen und so, das macht auch echt Spaß.
Ja.
Genau, und er hat eben diesen Jugendtraum gehabt, Mensch, ich möchte mal selber ein eigenes Motocross-Enduro-Rennen organisieren.
Mhm.
Und jetzt hatten sie eben wieder diese Lizenz auf dieser Strecke bekommen. Und dann hat er gesagt, ja, ich wollte eigentlich letztes Jahr schon im Winter irgendwie mal so einen Vortrag über meine Dakar halten und so. Das hat aber alles nicht geklappt und dann zu wenig Zeit. Und dann hat er das jetzt einfach alles kombiniert und hat da Leute eingeladen, wir sind am Samstag angereist. Am Samstag war dann irgendwie, ich glaube, wir hatten knapp 4 Stunden die Strecke zur Verfügung für freies Training in allen Klassen. Und dann konnte jeder, der wollte, nach dem Training eine Qualifying-Runde fahren.
Wusstest du das vorher, wie das läuft und was da los ist und so?
Ja, genau. Wir haben davor
Ablaufpläne
bekommen und so. Und das war halt auch, ne, wir hatten, ich glaube, am Samstag waren da 37 Grad oder so. Also es war unfassbar heiß. Entsprechend hat auch keiner so richtig lange durchgehalten bei den Trainingsläufen.
Ja.
Bis auf halt so Leute wie Mike oder so, die dann da halt auch mal kurz eine Dreiviertelstunde am Stück wegballern.
Die ja auch sonst in der Wüste fahren, ne? Voll Dampf, muss man sagen.
Ey, das kann ich auch, ne? Da waren so ein paar Leute, also Mike natürlich und noch 2, 3, die so auf seinem Niveau gefahren sind.
Ja.
Und das war wirklich, ich weiß gar nicht.
Schön anzusehen, ne? Ich habe dir am Telefon ja auch gesagt, ich habe ja manchmal auch das große Glück, zum Beispiel durch meinen Job als Trainer und so, dass da manchmal Leute zu Gast sind, die, keine Ahnung, die machen Promotion, die nehmen Spots auf, die machen irgendwelche Joint Ventures und so. Und dann kann ich sehen, wir haben ja auch wirklich ganz, ganz richtig geil fahrende an Trainer und so, ne? Und manchmal hat man das große Glück, oder jetzt hier GS Trophy, da wollte ich auch eh gleich noch was zu sagen, da sind ja großartige Fahrer auch dabei, also dann vielleicht eher so nicht aus dem, sag ich mal, Rally-Speed-Bereich, eher so aus diesem technischen Trial-Bereich und so, ne? Aber ich will damit sagen, Leute, die so ihr Motorrad beherrschen, ne, und das unterstelle ich jetzt auch mal Mike, das ist eine Freude, den zuzusehen, oder? Das ist so, genau, also da denkst du wirklich, das ist wie, als wenn Leute zu einem Rockkonzert gehen und du hast so bei so einem Slash oder so das Gefühl oder bei so einem Santana oder keine Ahnung, so die Gitarre ist so deren Verlängerung ihrer Arme oder sogar sehr Seele oder was weiß ich. Ne? Ja, das hast du manchmal das Gefühl, das ist deren Motorrad und das spürt man, wenn man so ein bisschen den Blick dafür hat und ich glaube, das haben hier ganz, ganz, ganz viele, die hier mitfahren und das ist als wenn du Delfine siehst in der Bucht.
Weißt du, an was mich das erinnert hat, total? Und zwar so, ich bin ja habe ja die letzten 2 Jahre so ein bisschen das Tanzen auch für mich entdeckt, also dieses Standardtanzen und so.
Ja.
Das weiß eigentlich auch keiner, ne?
Nee, das hast du das auch gar nicht echt noch nicht erzählt.
Mit Rallye zu tun und so.
Ja.
Klar. Und waren da mal auf so einem Ball und da war so ein richtiges Profi-Tanzpaar. Die haben auch irgendwie bei Let's Dance waren die da Trainer und was weiß ich. Und selber tanzt man dann so irgendwie ja da vor sich hin und entwickelt sich so und dann hat man die tanzen gesehen und du denkst dir einfach nur so, what the fuck, ey. Vor allem halt in live, ne, diese Perfektion, diese Körperspannung.
Ist dann wie 2 wie 1, so, ne?
Genau, ne? Und so ein bisschen war das Mike und die 2, 3 anderen Fahrer auf dem Niveau da fahren zu sehen, wo du dir einfach nur, also es war beeindruckend und es war aber auch einfach toll zum Angucken. War unfassbar, ne? Und bevor ich jetzt weiter abdrifte, das Event selber,
voll toll, dazu zu hören.
Die Strecke war 900 Meter lang. Wir hatten so einen lehmigen Boden, der dolle gewässert war wegen Staub.
Warte mal, ordne das mal ein. Das ist nicht lang, oder? 900 Meter ist nicht so lang.
Das ist super, das ist super kurz.
Also wenn du so du fährst ja auch richtig Rennen und so, das sind andere Distanzen, ne?
Genau, ja, das sind so diese 2 Stunden Enduro-Rennen, da ist so eine Strecke zwischen 6 und 12 Kilometer lang, je nachdem, wie der Kurs gesteckt ist, was so eine Durchschnitts-Motocross-Strecke hat auf so internationalen Läufen oder so, weiß ich gar nicht, da bin ich.
Ja,
aber auch mehr als diese 900 Meter. Was dazu geführt hat, du hattest im Prinzip keine lange Gerade, wo du dich mal ein bisschen ausruhen konntest. Du warst die ganze Zeit immer in Action.
Also man kann es vielleicht vergleichen, wenn man eine andere Sportart hat, jetzt so von wegen auf dem Fußballplatz, du hast keine Momente, wo du mal so ein bisschen joggst, weil der Ball woanders ist und so, sondern du musst die ganze Zeit, bist du
genau,
da, wo es
abgeht. Ja, Action, also und dazu kam, dass ich die Beta, also meine Sport-Enduro, schon sehr lange nicht gefahren bin.
Ja, genau, du warst mit der Beta da, nicht mit der neuen Kurve.
Genau, hatte ich überlegt und Mike meinte dann aber so, ach, nimm mal die Beta mit, der Kurs ist ein bisschen eng und so, hast du mit der wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß. Und
sag mal Grissi hat eine Beta, mit der ist er auch schon Rallye gefahren und so. Das ist eine 400er.
Genau, ja, 390.
390.
Ja,
300, ne, Beta kennt man vielleicht, ist schon ein bisschen so KTM-Style, so, also eher so im. Ja, eigentlich ist es eher eine Cross-Motorrad, ne, was du so ein bisschen zum Rallye-Bike.
So eine Hard-Enduro oder Sport-Enduro.
So, und deine Kurve ist jetzt wirklich ein rassiges Rallye-Bike, kann man schon sagen. Wenn du mit einem Satz sagen würdest, wo ist der grundlegende Unterschied, wenn sich da jetzt jemand draufsetzt und fährt beide mal Probe, was wird er merken?
Leistung.
Leistung, okay.
Das ist, also lustigerweise, also ich habe mit Justin ein Video gemacht, da muss ich später noch was dazu sagen.
Ja,
da
müssen wir auch
kurz
drüber reden.
Passiert, ne?
Ja.
Dass die Kurve deutlich näher an der Enduro ist, als man vielleicht meinen würde.
Ja.
Und die alten Rallye-Replikas, also die bis 2023 gebauten, ist ein riesen Unterschied. So wie ich die neuen Rallye-Replikas auf der Bosnia-Rallye gesehen habe, ist der Unterschied jetzt wieder gar nicht mehr so groß. Also ist dieser Gap zwischen Enduro-Bike und Rallye-Bike, weil die eben deutlich wendiger werden. Was man sieht, dass zum Beispiel das Rallye-Bike, also von KTM, die alten Rallye-Replikas, ist der Radstand 6 Zentimeter länger als von der Kurve. Dadurch ist das viel, viel spurstabiler.
Verrückt, okay.
Und zwischen Kurve und Beta ist der Unterschied gar nicht so groß. Das sind, glaube ich, nur noch 2 Zentimeter oder so. Was der Radstand länger ist bei der Kurve. Also aber vor allem ist die Kurve einfach von der Leistungsentfaltung, obwohl die so plus minus gleiche Leistung haben, ist die Kurve viel smoother und macht das sehr viel linearer und die Beta ist viel, viel aggressiver.
Ah, okay.
Ja.
Das heißt, so auf Long Distance ist die Kurve dann schon die bessere Wahl.
Ist da deutlich angenehmer zu fahren, weil man es schöner einfach dosieren kann und so. Und die Beta ist halt schon so ein bisschen twitchy, ein bisschen giftig und das war auch sehr anstrengend, da erstmal wieder reinzufinden, dann noch auf einem Bodengemisch, was sehr rutschig war, was ich so gar nicht gewöhnt war, weil die das doll gewässert haben.
Wir und müssen und werden über die Kurve nochmal ausgiebig sprechen, müssen wir.
Über die Kurve kann ich sagen.
Interessiert gerade alle.
Über die Kurve kommt jetzt, wie ich starte, am Ich glaube, am Montag oder so startet das ganze Thema Kurve. Über die Kurve habe ich jetzt schon 1, 2, 3 Folgen geplant, Minimum, die kommen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Leuten, Insights und so weiter und so fort. Da kommt demnächst ja auch ganz viel.
Ja, ja. Genau, da reden wir noch drüber. Ich kann, glaube ich, eine Sache spoilern, warum. Also erstens, die Kobe, wenn ich weiß, was das ist, so, das ist eine 450er. Kobe ist eine chinesische Marke, die ist auf den Markt gedroppt, hat einen riesen Impact gehabt bisher. Also ganz viele interessieren sich dafür. Sogar Leute aus der Reiseszene, vor allem auch, weil die jetzt noch eine große rausgebracht haben oder gerade rausbringen. Eine 800er, glaube ich, ne?
Ja.
Und das ist halt super interessant, weil die Preis-Leistung halt super interessant ist und gerade die Leute, die gesagt haben, ja, das ist bestimmt alles Schrott und so, die haben jetzt tatsächlich so sind ein bisschen leiser geworden, weil die ersten Rückmeldungen und Tests eben nicht nur von Kobe selbst und so und von irgendwelchen gesponserten Leuten, sondern auch so von dir, du bist ja auch nicht, bist auch nicht bezahlt, von leider und den, ja. Sind sehr positiv und das kommt von vielen und deswegen sind alle ein bisschen so gespannt und was bewegt sich da, was tut sich da. Deswegen frage ich auch unbedingt mit der Kobe. Aber gut, da war es jetzt mit der Beta. Ich habe noch eine Frage, Chrissy, die sich bestimmt gerade viele stellen da draußen. Du bist zu Mike Wiedemann and Friends eingeladen. So, Mike Wiedemann ist großer Offroad-Fahrer, großer Rallye-Fahrer und so weiter. Ich will dir jetzt echt nicht zu nahe treten, Bro, no front. Ich glaube, du bist da echt gut dabei und so, ne? Aber du bist halt nicht Mike Wiedemann, du bist kein Dakar-Fahrer, du bist auch älter und so. Und worauf ich hinaus will ist, wie groß waren die Gedanken so, was eigentlich, wenn ich da wie so ein Dulli fahre? Weißt du, was ich, im Vergleich so zu den anderen, weißt du, was ich meine? Die gucken doch bestimmt und so, und wenn du dann irgendwie dann, so, keine Ahnung, wenn wir zusammen fahren, würde ich wahrscheinlich sagen, Alter, Chrissy, krass das Speed, ey, voll gut, ne? Aber so, dann fährst du halt mit den, in Anführungsstrichen, so richtig krass Fahrer, ne? Hast du irgendwie daran mal gedacht? Hat dich das irgendwie beschäftigt?
Also ein bisschen, ja. Gar nicht so doll mehr. Ja. Ich hatte das früher ganz, ganz, ganz arg und ehrlich gesagt bin ich da so ein bisschen abgestumpft mittlerweile, weil ich mich in den letzten Jahren halt immer wieder in solche Situationen gebracht habe. Also zum Beispiel, als ich nach Südafrika geflogen bin, um das Roadbook-Training bei Willem zu machen. Und ich werde das nie vergessen, ich dachte, ja, das sind bestimmt alles voll die krassen Typen und so und ich kann irgendwie.
Ich erinnere mich dran. In Ägypten hast du das nämlich auch noch so ein bisschen, das weiß ich auch noch. In Ägypten warst du auch so ein bisschen nervös.
Ich das total hart und so und ehrlich gesagt ist das auch, ich fahre diesen Offroad Scramble mit, diesen Enduro Cup und da sind auch, also allein in meiner Startgruppe ist der Speed-Unterschied relativ hoch und da fahren halt so viele Leute so viel besser. Und dass ich habe schon kurz gedacht, boah, krass mit Mike und wer weiß, was der da alles für Leute an den Start bringt und so und wie die Klassen gemischt sind und so. Aber ich war dann so einfach so, naja, ich bin ja da, um Spaß zu haben und wenn mir das alles zu wild ist, dann fahre ich halt raus. Es geht um nichts und werden wir halt alles sehen. Von dem her lasse ich mich da mittlerweile nicht mehr stressen, weil man halt so durch diese Rennen und so abgestumpft ist. Das ist auch gewohnt, dass da viele Leute viel, viel besser und viel schneller fahren als ich und so. Und lernt auch mittlerweile so, dass es oft in der Community gar nicht drum geht und man da trotzdem dann einer von den Fahrern halt ist und das alles gar nicht so wichtig ist.
Ja.
Von dem her habe ich vielleicht 2, 3 Mal kurz drüber nachgedacht.
Mhm.
Und hat das aber auch, war das auch wieder.
Gab es irgendeinen Moment, in dem das getriggert wurde an dem Tag? Gab es irgendjemanden, der vielleicht auch voll gut gemeint dir mal so irgendwie so ein paar Tipps gegeben hat und so? Keine Ahnung, das interessiert mich voll.
Nee, gar nicht. Also ich war da auch relativ offen, hab gesagt, boah Leute, ich bin schon ewig nicht mehr auf der Beta gefahren und so und haben mir dann so erklärt, was ich sonst so mache mit Bosnia, weil ich kannte die alle nicht. Das war tatsächlich spannend, weil der Großteil der Leute, die fahren den GCC, also German Cross Country Series, und die kannten sich halt alle untereinander. Die waren auch alle eher so aus Süddeutschland. Und ich bin halt aus Hannover dahin gefahren. Muss ich auch da nochmal, ey, thumbs up, ne? Ey, ich habe mich so gefreut. Mike hat mir extra so einen kleinen Pokal gegeben für die weiteste Anreise bei der Siegerehrung.
Das ist süß, Alter.
Das fand ich. Oh, ich habe mich so gefreut. Richtig cool. Und tatsächlich war das sogar genau das Gegenteil, dass die Leute gesagt haben, hey geil, guck mal, hast dich doch gesteigert jetzt so vom Training zum ersten Rennen und so, ist doch cool und passt doch und so. Also dass man da eher total bestärkt wurde und so und das einfach gar keine Rolle gespielt hat. Was ich auch so vom Offroad Scramble kenne. Also
warum ich das so cool finde, Bro? Weil, also erstmal, ich habe das erwartet, so du hast mir erzählt, dass diese ganze Bubble, Rallye-Bubble, so wie du sie bisher kennengelernt hast, so auch ist, ne? Dass da nicht groß rumgeflext wird und so. Das finde ich ultra sympathisch. Wer mich schon länger kennt, das sind ja viele inzwischen hier, gibt's ja schon jetzt 300 Folgen lang. Nee, eigentlich schon 400 noch was. 300 offizielle Folgen. Worauf ich hinaus will, ist, ihr wisst, ich hasse dieses Motorradgemännerle. Ich hasse das so hart, Alter. Also dieses, deswegen bin ich ja, also du sagst ja zum Beispiel manchmal so, Grisi, du stößt darauf manchmal, auch wenn du so in der Reisebubble dann mal unterwegs bist und so. Ich muss sagen, gegenüber der normalen, reinen Straßen- und Naked-Bike-Bubble, muss ich dir sagen, ist das immer noch voll harmlos,
ja,
Alter.
Ja, voll.
Also da wird ja gemännert ohne Ende. Da ist ja wirklich, ich bin früher mit anderen Männern zusammengefahren, die abends am Tisch im Hotel, meistens Hotel, nicht Camp, geflext haben und dann und auch so Sprüche gemacht haben, so, ey, was war denn da los, warum fährst du denn so langsam, was denn da, wieso kommst du nicht hinterher und so, ne? Und wo du einfach so, weiß ich, das erinnert mich an so eine Attitude wie, warum trinkst du kein Alkohol, was ist mit dir los und so, wo ich so denke, Bro, weil ich mich dafür entschieden habe und weil ich gerne cruise und weil ich mir gerne Landschaft angucke und weil ich gerne mal ein Foto mache und ja, dann passen wir halt einfach nicht zusammen. Weißt
ja,
du? Ich bin dann auch nicht der Typ, der den Leuten sagt, so, Bro, warum fahrt ihr eigentlich so schnell, ihr Dullis, sollte ich umbringen oder so. Ich sag dann eher so, ja, dann passen wir halt nicht zusammen. Macht das auch, Leute, ehrlich jetzt. Tipp vom Howie, vom alten Howie.
Ich muss auch echt sagen, ne, auch in einem Offroad Scramble, wo es ja eine Rennserie ist,
ja,
habe ich bisher echt dann nur positive Erfahrungen gemacht, so, ne?
Ja.
Dass auch Leute, die da in der gleichen Klasse fahren, die viel schneller sind, die eine Minute schneller fahren auf die Runde als man selber und so. Da ist irgendwie, klar, man guckt, man erwartet, dass man Rücksicht nimmt und so, ne? Wenn da einer super viel schneller ist als ich, dann blockiere ich den nicht, dann lasse ich den halt vorbei, weil ich sehe ja, der ist deutlich, deutlich schneller als ich, so. Und überrundet mich wahrscheinlich gerade sowieso. Und das ist aber auch, finde ich, halt super angenehm, dass dieses Rumgemännern und so. Ich glaube, ich habe auch schon viel Negatives, gerade so eher über die Motocross-Szene als über die Enduro-Szene gehört.
Ja, kann ich teilen. Ich war ja da auch mal ein bisschen unterwegs, ne?
Und gerade in dieser Enduro-Szene und so, da ist das alles so, was ich bisher kennengelernt habe, sehr, sehr gechillt und auch so, ja, ey, du fährst hier und es zeigt ja sowieso, weißt du, du brauchst gar nicht rummännern, weil es zeigen die Rennergebnisse einfach. Punkt. So, stimmt. Wenn du gut bist, dann gewinnst du. Oder ja,
aber,
bist
aber,
halt
aber,
top Bro, dabei.
Aber selbst das, genau, ja. darum haben wir angefangen. Selbst wenn du nicht gut bist, wirst du deswegen nicht irgendwie belächelt.
Nee, also
und so, ne?
Offroad Scramble und aus, was ich von den Leuten vom GCC höre, halt überhaupt gar nicht. Und das Krasse ist, ich habe über dieses Rennen fahren mich fahrerisch zigmal mehr weiterentwickelt, als über alles, was ich bisher sonst gemacht habe. Also ausgenommen
mega.
Diese Rallye-Trainings und so.
Mega,
und so, ne?
Mega.
Ja.
Leute, also ey, und man muss dazu sagen, Grisi, also wer dich noch nicht so lange kennt, du bist ja dann auch irgendwann rüber geswappt hier zum Berghaus und so, und viele denken vielleicht so, der Grisi, ne, der ist ja wirklich, der wurde ja als Zweijähriger bereits auf seine erste Enduro gesetzt. Das ist ja gar nicht so. Also,
nee, gar nicht.
Du bist ja auch vor allem in diese Rennsportgeschichte super spät rein.
Ja.
Und das meine ich total positiv. Man hat dich da ja auch mit offenen Armen empfangen. Das ist das Geile, ne?
Total,
und bei dir hapert es ja wirklich auch nur an Zeit und vielleicht Geld, dass du da nicht noch viel, viel mehr machst. Ne?
Ja.
Übrigens Offroad Scramble, vielleicht da auch ein Satz zu, Bro, da reden wir jetzt schon die ganze Zeit drüber. Das ist eine Rennserie für Amateure, ne? So
genau, ja. Also es ist offiziell
Langzeit-Rennen-Offroad.
Trainingsrennserie.
Ja.
Das heißt, es gibt eine Wertung, es gibt Punkte, es gibt eine Zeitnahme, es gibt eine technische Abnahme und so, aber alles, also sehr, sehr human, sehr gechillt.
Mhm.
Und
das sagst du so, also ich bin jetzt ja auch im Oktober da, ja. Das ist schon, also das machst man nicht mal eben aus dem Handgelenk da, auch überhaupt finishen. So.
Nein,
so
ne?
So ist jetzt nicht, Digga, ne?
Du fährst halt 2 Stunden am Stück durch, ne?
Also aber Roadbook brauchst nicht.
Nee, das ist ein abgesteckter Kurs und die setzen sich immer zusammen, du hast schon so ein bisschen flowige, schnelle Sachen, meistens sind das irgendwelche Crossstrecken, die dann hart umgebaut werden für dieses Event, so dass du halt wirklich enduro-typisch Hindernisse drin hast. Das können Baumstämme sein, das können Betonröhren sein, das können Geröllfelder sein, das können eingegrabene Kabeltrommeln sein.
Kann ich da auch mit meiner GS mitfahren?
Leider nein. Sie sagen zwar, dass diese Einsteigerklasse, also in der auch ich fahre, dass man die auch mit dem Big Bike fahren kann, aber ey, ganz ehrlich.
Macht praktisch keiner.
Da ist kein einziges Big Bike am Start und die Dinger sind halt auch so eng, weil du immer wieder Single Trails drin hast und die wirklich so eng ist, dass du mit der Sport Enduro wirklich gucken musst, dass du da rumkommst und so. Und auch die Sachen, wo du umfahren könntest.
Ja.
Also es gibt immer Hindernisse, die kannst du umfahren, Chicken Way. Da ist dann halt ein bisschen länger die Strecke und es gibt Hindernisse, die musst
Chicken
du drüber.
Way.
Genau, ja, also die Chicken Line oder so, das ist so ein Enduro-Ding irgendwie.
Nice.
Und selbst die Hindernisse von den Rennen, die ich jetzt kenne, wo du fahren musst,
ja,
das geht mit der Sport-Enduro, mit der GS oder so, aber also dann fährst du richtig krass GS. Also
ja, okay,
dann musst du in der Lage sein, mit deiner GS so kontrolliert Vorderrad anheben, um über so einen 40, 50 Zentimeter Durchmesserbaumstamm drüber zu fahren und so, das musst du können dann. Vielleicht nicht für, also doch so 40 Zentimeter Baumstamm sicher überfahren können und sowas, das musst du dann können. Ne?
By the way, 40 Zentimeter ist übrigens ganz schön dick, Leute,
ja,
also es ist kein Stock.
Genau, also die sind schon so die Hindernisse, dass das nicht mehr funktioniert mit ein bisschen Schwung und Ding kommst du drüber, wenn du sonst nichts machst, sondern du musst Vorderrad anheben können und drüber kommen und so.
Ja. By the way, sehr geschickt mit der GS fahren, ja. Willst du noch ein Fazit eben ziehen zu den Mike and Friends Days?
Genau, ne? Das ist
Thema anreißen,
was
jetzt gut passt.
Offroad Scramble noch ganz kurz, wenn ihr dazu Fragen habt oder mal Bock habt, dann schreibt mir gerne. Oder guckt einfach Offroad Scramble in Google eingeben, lest euch die Veranstaltung durch und so.
Ja.
Kommt mal vorbei bei einem Lauf. Wir freuen uns wahnsinnig über Publikum.
Ja.
Und das zum einen. Ja, und Mike Wiedemann Friends war dann super cool. Wir hatten dann abends, am Samstagabend, einen Vortrag von Mike über seine Dakar-Geschichte, was super geil war.
Mhm.
Ich habe unfassbar viele tolle Leute kennengelernt.
Alter, da hat der ja ein anstrengendes Wochenende gehabt.
Der hat ein richtig anstrengendes Wochenende gehabt. Ein paar davon werden auch bald hier im Podcast sein mit, also ich habe es ja in der letzten Folge am Ende schon angeteasert und so. Wir werden hier so coole Geschichten haben.
Auch viel Deutsch, ne? Das ist das Tolle. Weil viele ja immer sagen, ich höre das so gerne, aber ich kann nicht so gut Englisch.
Deutschsprachig, ja.
Ja. Da übrigens, super, nochmal vielen Dank, Resi. Habe ich, glaube ich, hier öffentlich noch nicht gesagt, dass du dann mal diese deutschen Recap fast immer machst. Dass du zum Ende des Podcasts dann nochmal sagst, kurz zusammenfasst, Summary machst, was lief da auf Englisch. Das finde ich richtig, richtig cool. Aber wir haben jetzt echt viele deutsche Gäste da. Du hast es an Land gebracht und dafür, ey, Digga, ne? Zwei Schultern geklopft, ey. Also wie du hier diese Rallye und Sportsparte im Berghaus im Moment ausbaust, ist unglaublich. Und ich weiß ja, was du nebenbei noch machst. Das ist wirklich unglaublich.
Das, danke. Mache ich auch wirklich gerne. Und
ach so,
genau.
Und das wollte ich noch sagen, weil du bist ja immer so bescheiden und erzählst sowas nicht öffentlich. Dich haben wirklich, der eine oder die andere hat dich angesprochen auf Dakar und Rally Talk und so und Berghaus. Das ist halt auch lustig. Das ist auch wirklich witzig, dass du vor allen Dingen oder auch wir mit Dakar FM es geschafft haben, dass man in dieser Bubble das kennt, ne? Also viele auf jeden Fall. Das ist
wirklich
cool.
Auch das Road to Rally Projekt und so, was so ein bisschen Wahrnehmung langsam bekommt und so.
Das ist
und das
cool.
Schon. Wäre immer schon fast so ein bisschen unangenehm, aber.
Ich weiß, ist immer so bei dir.
Ja.
Deswegen spreche ich es an.
Freut mich trotzdem. Also quatsch mich auch ruhig weiter an oder so. Auch wenn mir das dann vielleicht unangenehm ist, euch das nicht groß erzähle, aber ich freue mich da sehr drüber, einfach weil es mir um den Sport geht. Ja, genau. Und am Sonntag hatten wir dann drei so Sprintrennen, die ultra anstrengend, aber sehr spaßig waren und war ein sehr geiles Event. Ja.
Nice. Ey, liebste Grüße an alle, die da waren. Natürlich an Mikey vor allen Dingen. Freue mich auch, wenn wir mal wieder schnacken, Mike. Das wäre richtig schön, wenn du hier zuhörst gerade. Der hört ja auch öfter zu, ne? Also gerade die Rallye-Sachen, glaube ich. Wenn er dann mal Zeit hat, so lange Autofahrten nach Marokko.
Ja.
Da kommt ja auch was auf uns zu, aber dazu wirklich zu gegebenen Zeitpunkt mehr. By the way, technisches Fahren auf großen Motorrädern, vor allem GS und so. Ihr kennt ja wahrscheinlich die GS Trophy. Das ist ja wahrscheinlich im Big Bike Sektor, wenn es um ein allumfassendes technisches und auch Spaß-Event geht, also Show-Event und so, ist das wahrscheinlich ja das Ding immer noch, würde ich schon sagen. Ich wüsste nicht, welcher Hersteller was Vergleichbares macht, was also wirklich vergleichbar ist in der Größenordnung. Was ist das? Das ist ein Wettbewerb, in dem Nationalteams von verschiedenen Ländern gegeneinander antreten. Das ist riesig. Jedes Jahr ist woanders auf der Welt. War schon in der Mongolei, Albanien, jetzt Rumänien. Und da haben die so verschiedene Aufgaben. Es geht, glaube ich, insgesamt eine ganze Woche. Ich weiß nicht genau, wie viele Tage der Wettbewerb selber geht. Die zelten da. Es ist so ein bisschen Rally-like. Also nur, dass sie nicht Rally fahren, sondern dass sie so Geschicklichkeits- und technische Aufgaben machen. Ich kenne die Aufgaben. Ich kenne witzigerweise, das erzähle ich gleich, auch Aufgaben von dem Qualifier dafür. Aber das sind so Aufgaben, sag ich mal, wo man teilweise sehr, sehr technisch, trialmäßig fahren muss, sehr langsam, so Sachen, ne, zum Beispiel eben über Baumstämme rüberfahren muss oder um ganz enge Stellen und so, ohne Fußabsätze, all sowas. Aber zum Beispiel auch so Team-Sachen wie, guck mal, ihr habt hier so ein 200 noch was Kilo-Motorrad, das muss da oben rauf und da sind nur, also da ist ein Meter, geht's da hoch, wie macht ihr das so zusammen, ne? So, ich hab ein Seil. Guckt mal, so, also sowas.
Ich finde, das ist so, die GS-Trophy ist so eine krasse, weißt du, so eine Adventure-Challenge, die irgendwie ja auch mit diesen Übungen und so versuchen, gefühlt alles, was dir auf so einem richtig krassen Abenteuer
genau,
passieren kann,
sich, genau.
da so reinzupacken. Und genau, das finde genau. ich ist ein
ganz viel Team-Power, ganz groß geschrieben und so.
Genau, ist ein cooler Spirit, weil es ja auch so, und ich finde es schön, dass das nach wie vor so ist, weil wir sehen ja auch im Motorsport, im Racing-Bereich immer mehr Big Bikes. Also jetzt sogar Romaniacs und sowas hat eine Big Bike-Klasse und sowas.
Was krass ist, ne? Ich weiß noch, als Gerd Foster da aufgeräumt hat, als das noch so total unbekannt und klein war.
Total, und
so.
Ne? Und ich finde es aber cool, dass das so auch so viel diesen Team-Spirit und sowas in dieser GS-Trophy, dass sich diese Wurzeln so, ne, wo es so dieses, ey, wir fahren zusammen los mit unseren Riding-Buddies und haben irgendwie ein krasses Abenteuer und schaffen das dann irgendwie.
Genau,
und
dann
das,
in diesen Locations halt, die auch sehr angesagt sind. Ja. Und so. Also kurzum, es ist in der Big Bike-Geschichte, finde ich, das Show-Event schlechthin. Und haben auch übrigens auch immer wieder so Schnitzeljagd- und Roadbook-Elemente drin, das nur mal sei mal so gesagt. Und jetzt kam ja, also warum ich das jetzt besonders geil finde, sind zwei Sachen. Erstens, es kam jetzt ja, haben wir hier im Berghaus ja schon ausgiebig besprochen, die neue GS raus, die G-S, eine Hommage an die alte R80 bzw. R100 G-S, mit neuester Technik, mit einem immer noch unglaublich auf Euro 5 gehobenen luftgekühlten Motor, Boxermotor, das ist komplett irre. Design zeitlos mit runden Scheinwerfer und dies, das. Also wirklich ein unfassbar. Und das Krasse ist, das wollte ich jetzt droppen, sie fahren nicht mit der 1300er, sie fahren tatsächlich mit dieser Maschine, den komplette Dings. Also die Bilder, ich finde es super cool, ich liebe die Spike. So, ich bin, wir haben jetzt übrigens im Park eine, ist auch ziemlich cool.
Mega geil, ey.
Und die kann man auch ich weiß aber nicht ab wann, kann man die auch als Kunde übrigens mieten, hier ein bisschen Werbung mal eben, für den Enduro-Park, in dem ich arbeite, von Enduro Experience, da kann man dann auch die mieten. Ey,
also weißt du, was ich mir da dolle wünschen würde zu dem Motorrad, weil ich finde die auch, und ich bin ja überhaupt nicht so der, also ich bin ja nicht so der in dieser BMW-Ding drin, so, also mich hat auch so optisch dieses Boxer-Thema nie abgeholt, als ich dann mal welche gefahren bin, und jetzt schon mehrfach, aber ich sage, okay, ich verstehe, warum so viele diesen Boxermotor so geil finden, weil es einfach ein unfassbar guter Motor ist vom Fahren her.
Ja.
Und weißt du, was ich bei dieser neuen jetzt 12-GS,
ne?
Ja, G-S, ja, ich bringe das immer durcheinander. Und weißt du, was mein Marketing-Ding wäre, was ich so geil finden würde? Also ist keine große Überraschung.
Ich weiß was.
Ja, du weißt, du kannst.
Marlboro Hubert Auriol Design.
Genau,
oder
so
Gaston,
ja. Dieses Design.
Dakar Classic Design.
Auf dem Motorrad, und pass auf. Und dann, also BMW, wenn ihr da Unterstützung braucht bei Fahrerauswahl, Connections und so, ja, schreibt mir, ich bin sofort dabei. Wir stellen ein Team auf, ich tue alles dafür. Und dann mit einem Team fahren wir das Afrika Eco Race,
Alter,
mit Anzügen, mit Rallye-Anzügen, die in diesen unterschiedlichen Epochen designt sind, wo BMW eben Dakar gefahren ist noch und so. Also wir machen da voll das Heritage-Ding draus. Wir suchen uns Leute, die mit dieser BMW-Heritage der Dakar-Geschichte eng dabei waren, und dann fahren wir das Afrika Eco Race. Das heißt, wir fahren mit diesen G-Essen in Monaco über die Startrampe, und dann enden wir gemeinsam alle am Lake Rose, da wo Auriol Oriol und Co., wo diese ganzen Namen, wo die Dakar angefangen hat.
WE klaut jetzt einfach mal wieder die Idee, Leute, und macht das ohne uns, ne? Dann gibt's richtig Stress.
What the fuck? Wie krass wäre das, oder?
Aber Bruder, ich weiß, dass hier Leute, die an gewissen Schaltstellen sitzen, hier zuhören, ne? Habt ihr das gehört, Leute? Das war der Pitch. Der Grizzly hat's gepitcht. Ich bin dabei.
Ciao. Ich hab da auch wirklich schon so ein kleines Konzept eventuell wieder dazu.
Natürlich. Also ich glaube, der Grilli, der hat wirklich, also der hinter ihm steht so Bücherregal, ich meine, das als Konzepte da, die da stehen.
Ich habe mir Gott sei Dank mittlerweile ChatGPT macht mir das Leben da einfacher. Also, es ist, wie viele Projektordner da drin sind und so, wo ich einfach kurz übers Handy was reindiktieren kann, wenn mir was Neues einfällt und so. Das ist,
Also bin ich sofort, was für eine geile Idee, Alter, bin ich sofort dabei und könnte jetzt natürlich der geile Auftakt sein. Ich bin auf die offiziellen, ich habe so ein bisschen was munkeln hören, ich bin auf die offiziellen Zahlen gespannt, wie sich das Ding verkauft, weil alle reden positiv, alle lieben das. Sogar du, das ist eigentlich gar nicht dein Bike, so redest positiv darüber. Es ist super.
Ich bin sogar schon ein bisschen gefahren.
Ach, guck. Und so. Ja, ich weiß, ein guter Freund von uns beiden hat eine, ne? Liebe Grüße.
Ja.
Liebe Grüße nach Berlin.
Und weißt du, was ich halt echt krass finde? Wir haben ja, und das meine ich jetzt gar nicht böse und dass die Hersteller das nicht können, sondern aufgrund, du hast angesprochen, Euro 5 Plus und so weiter und so fort, haben wir ja schon, also die Motorräder, die werden alle leiser und so. Und ich will jetzt gar nicht hier sagen, hey, hier Krawallkisten, DB-Killer raus und so weiter und so fort. Aber ich finde, das ist eins der emotionalsten Motorräder, was auf den Markt gekommen ist, weil weißt du, was das bei mir gemacht hat, dieses und das jetzt als überhaupt nicht BMW-Fanboy, muss ich nochmal.
Wir sind ja schon voll im Thema gerade.
Muss ich nochmal an der Stelle sagen, als ich so ein kleiner Junge war und ich bin in der Nähe von Heilbronn aufgewachsen, im Schworbeländle. Und da gibt es das Zweiradmuseum in Neckarsulm und da steht ganz oben im obersten Geschoss steht eine Dakar-Maschine, ich glaube, es ist von Oriol drin.
Ja.
Und als,
kann sein, weiß nicht.
Als kleiner, wir sind, ich glaube mit so 8, 9 oder so war ich das erste Mal in diesem Museum drin.
Ja.
Und habe ich dieses Motorrad gesehen und war völlig gecatcht. Und ich wollte immer in dieses Museum und ich wollte nur dieses Motorrad, dieses Dakar-Motorrad. Alle anderen Motorräder, die da drin standen, waren mir einfach egal. Ich wollte als kleiner Junge schon immer nur dieses Dakar-Motorrad sehen.
Mhm.
Und ich habe das erste Mal in Natura dann diese G-S gesehen und ich stand wieder als kleiner Junge vor diesem Dakar-Motorrad in dem Museum und war so fasziniert davon. Und genau diesen Vibe hat mir das Motorrad gegeben.
Ich droppe hier mal was, ne? Aber ich sag keine Namen. Das, weil ich weiß nicht genau, ob das sonst Konsequenzen. Ich weiß, es dürfte eigentlich keine Konsequenzen haben, ich weiß nicht genau. Also jedenfalls, die eine Maschine, zwar, ich meine, die von Rajesh, also die gab ja mehrere, er ist ja auch mehrfacher Dakar-Winner gewesen und so, steht ja im BMW-Museum in München und die haben sie mal restauriert komplett und da haben sie zum Beispiel auch das Schild neu gemacht, ja, das Nummernschild, hinten ist so ein rundes Nummernschild und das haben sie neu gemacht, weil es schon so abgefetzt, wobei das eigentlich mega geil ist, dass es schon so abgefetzt ist, ne?
Ja.
So, und das wollten die wegschmeißen, so ist die Geschichte. Und jemand hat das dann eingesagt und hat gesagt, das schmeißt du nicht weg, das nehme ich mit, sonst kann ich es haben. So, ja, nimm mit, komm ja Neues ran und so, ne? Und das ist über viele, viele Umwege bei jemandem gelandet, den ich kenne. Und der hat das jetzt in der Vitrine und das ist so krass, Alter. Das ist für mich wirklich so, das ist wie so Screen Use, zurück in die Zukunft, Hoverboard, so. Das ist wirklich sick, Alter. Das Ding ist durch Dakar gefahren, hat gewonnen und das ist also wirklich. Aber ich weiß nicht mehr, wer das ist. Tut mir leid, Leute. Braucht ihr mich gar nicht fragen. Hab ich vergessen.
Ja.
Ja. Ey, so, du bist schon voll im Thema, das ist cool. Ich würde fast sagen, Grisi, dass wir auch so ein bisschen nebenher jetzt schon mal roten Faden spinnen zum Thema und immer mal wieder bestimmt ein paar Sachen einstreuen, über die wir sowieso noch reden wollen. GS Trophy wollte ich noch zu Ende sagen.
Genau.
Ich war tatsächlich, das habe ich hier noch gar nicht erzählt, ich wusste lange nicht, ob es klappt und so. Ich war maßgeblich am Pitch beteiligt für die. So, kurze technische Unterbrechung. Tatsächlich ist mein Stuhl zusammengebrochen im neuen Studio. Ich habe so einen richtig geilen Stuhl, so aus dem Gaming-Bereich mit voll guter Rückenunterstützung und so. Aber der ist natürlich hier, ich habe so einen Hocker und der ist wirklich gerade zusammengebrochen. Keine Ahnung, ey. Vielleicht soll ich ein bisschen abnehmen. Also GS Trophy, das ist dieser internationale Wettbewerb und die haben alle einen Qualifier, das heißt, da wird geguckt, wer tritt denn für welches Land an, wird da ausgeknobelt und da machen echt viele, also Deutschland machen da echt immer recht viele mit und das ist auch echt ein hohes Niveau, muss man sagen und der ist tatsächlich da in dem Park, wo ich arbeite. Ich habe maßgeblich beim Pitch mitgearbeitet und das war ein ganz großer Erfolg, dass es geklappt hat. Wirklich ultra, ultra cool. Also ich habe da viel Support gemacht und so und die Präsentation und alles. Und das war wirklich Grund zum Feiern. Richtig, richtig cool. Aber es ist ein Riesenhaufen Arbeit auch und so. Und das führt jetzt dazu, dass ich da eben auch dann natürlich am Event beteiligt bin. Und ich drop das hier mal, Leute. Wenn jemand von euch da draußen, die hier mit zuhören, wenn ihr da dabei seid. Man konnte sich da ja bewerben und so, mit Bewerbungsvideo. Und das ist leider kein öffentliches Event. Man kann da so nicht hin. Also nur, wenn man akkreditiert ist. Dann läuft abends ja immer die große Gala, vor allem am letzten Abend natürlich mit Siegerverkündung und so. Und die wird jetzt moderiert von mir, tatsächlich. Von Aui Hauers, vom Berghaus. Ist das nicht toll?
Ja, krass.
Ist das mega, nicht krass, Alter? Ey. Ja, also das ist wirklich krass. Und deswegen weiß ich auch, dass BMW hier ein bisschen Öhrchen hat und so.
Ah, krasse Sache.
Ja, sehr, da sehen wir uns dann, Leute, ey. Aber gleich kommen wir wieder.
Kann man da einfach hin zum Zugucken?
Nee, eben nicht. Nur wenn man akkreditiert ist und so. Ja. Das liegt daran, guck mal, dass die Crew plus die Teilnehmer und so sind so schon um die 150 Peoples.
Wahnsinn, ey.
Wenn da jetzt noch alle Mama, Papa, Freunde mitbringen, plus offene Gäste noch und so, Digga, das kann der Park gar nicht handeln.
Ja,
ne?
ja.
Das klar, ist gar nicht, ja. nicht zu, weil du musst, also die werden ja rundum versorgt mit Essen, dies, das und so, ne?
Ich meine, es ist ja ein Wettbewerb, darf man ja nicht, also es geht da ja richtig um was und so, ne? Das ist ja, ja wirklich ja, ein großes Ding. Und dann wäre es natürlich auch super blöd, wenn dann irgendjemand will dann schnell rüber, weil er da einen Bekannten sieht und läuft dann jemand, also das passiert ja solche Sachen, ne? Umso mehr Leute sind, dann brauchst du Security, Absperrung, dies, das, freihalten und so. Und das ja dann alles so.
Also ich moderiere zum Beispiel auch das Finale dann, den Finallauf, und ich kriege da nochmal so ein bisschen Anweisungen und so. Aber ich weiß schon, ich habe schon so Ansage bekommen, also man muss dann genau gucken, was macht man und so, dass die nicht aus dem Konzept bringen. Ne? Es soll dann schon Ruhe herrschen, während die fahren und diesen Parcours fahren und so. Ich kenne halt auch, also deswegen sage ich das, ich kenne halt auch die Aufgaben, zum größten Teil habe ich die ja mit, ich habe das ja alles mitentwickelt so und das ist natürlich schrägste Geheimhaltung, ne? Bringt auch nichts, mich da zu fragen, aber ich weiß, das, was für ein krasses, umfangreiches Paket an Niveau das ist und so. Wirklich krass. Ich betreue auch ein paar Stationen so zwischendurch noch als Marshall. Und das wird echt groß, echt krass. Ich werde hier danach das mal ordentlich erzählen, so wie es war und ein bisschen. Also wirklich cool. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es geschafft haben, sich da durchzusetzen und sich da jetzt aktiv teilnehmen können. Ich glaube, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, um die 50 Leute halt, die da jetzt, Mädels und Jungs, die da antreten.
Ja, krass, ey. Das wird sicherlich, also ich bin sehr gespannt, was du erzählst, auch mal an so einer, bei so einem Event so nah dabei zu sein, in so einer Funktion auch noch. Das wird bestimmt echt krass.
Brudi, so, apropos krass, ne? Ich würde sagen, wir machen ganz kurz Break an der Stelle. Ihr gönnt euch mal kurz einen kleinen Werbeeinspieler. Und danach sprechen wir wirklich endgültig über Legenden. aber ihr kennt uns mit ganz vielen Ausflügen nach links und rechts, ja? Also hier kommt gleich der Jiggle, bisschen Werbung, bis gleich.
Stopp. Guten Tag. Guten Tag. Mensch, das sieht aber schön hier aus.
Ja,
das ist eine tolle Galerie.
Ja,
haben Sie hier eine Sammlung?
Ist ein Motorradladen hier. Viele Modelle.
Oh, okay, was ist das denn?
Ja, Gebrauchsmaschinen.
Das sieht aber schnell aus.
Aber auch neue.
Auch schnell aus.
Mensch, wir haben ganz viel. Hier Motor ist mit drin.
Okay.
Garantie.
Stopp. Das sieht auch gut aus.
Ja, hier ist ein Poster.
Aber wollen Sie
einen Prospekt anschauen?
Ja, wieso nicht?
Aber es ist teuer. Haben Sie Geld?
Teuer Geld? Wie können Sie sich das alles leisten, mein Herr?
Mit Werbung.
Werbung? Ja, Freunde, hier ist euer Chris und ich melde mich jetzt mal in Form von einem kleinen Werbebotschaft oder eigentlich.
Ich bin aber
viel
auch
mehr,
noch da.
Ja, du bist auch noch da, ne? Vielmehr eine kleine Sicherheitsbotschaft. Denn ey, wir sind da draußen unterwegs auf den Tracks der Welt, auf den Rallye-Stages der Welt und wir wollen ja unser Hobby so sicher als möglich machen. Und da ist es im Fall eines Falles essentiell wichtig, dass wir ganz schnell unsere Notfalldaten parat haben, beziehungsweise, dass wenn wir verunfallen, was hoffentlich nie passiert, man diese Notfalldaten sehr, sehr schnell bei uns findet.
Grissi, lass uns doch mal so machen. Wir spielen mal kurz einen Case durch, denn dann kann man sich das am besten vorstellen und dann versteht man, glaube ich, also ich bin sehr, sehr begeistert von dem Ding, für das wir jetzt ein bisschen Werbung machen hier. Und lass es doch mal so tun. Wir beide sind also ganz fresh unterwegs. Wir beiden düsen. Wir müssen gar nicht so weit weg. Ich möchte gerne vor allem klar machen, dass es für jeden was ist. Wir sind irgendwo in Skandinavien unterwegs, weil ich dich überreden konnte, mit deinem Bike mitzukommen. Und Skandinavien, da hast du manchmal wirklich kein so gutes Hilfenetz, manchmal ja noch nicht mal Handynetz und so, es kommt so ein bisschen drauf an. So, wir sind da schön unterwegs und es passiert irgendein Mist, ja? Irgendein Mist passiert und dann kommen Ersthelfer.
Genau.
So. Was bringt mir jetzt dieses Teil?
Ja, genau, dieses Teil. Also wir haben einen Medical Data Carrier entwickelt. Den findet ihr auf der Road to Rally Plattform.
Link in den Show Notes.
Genau, letzten Endes besteht das Ganze aus zwei Komponenten. Einmal haben wir ein 3D-gedrucktes Gehäuse in verschiedenen Farben. Das kann man mit so einem 3M-Patch an den Helm kleben. Man kann das im Motorrad, im Cockpit kleben. Dann, wenn man das so machen möchte, haben wir Aufkleber für den Helm, wo dann draufsteht Emergency Data in Cockpit. Also, dass die Ersthelfer auch wissen, wo sie das finden. Oder man kann es auch als Halskette tragen. Auch dafür haben wir dann einen Aufkleber, der auf dem Helm oder so irgendwo aufgebracht werden kann. Mhm. Und die Clou ist jetzt, du hast einen Unfall. Und dann gibt's ja so ein paar Sachen, die wichtig sind zu wissen. Das kann sein, wen soll ich denn im Notfall vielleicht verständigen? Hast du irgendwelche Vorerkrankungen, die die Ersthelfer wissen müssen? Gibt's Allergien auf Medikamente? Brauchst du vielleicht spezielle Medikamente, weil du irgendwie spezielle Sachen wegen Herz, Kreislauf, was weiß ich was oder so? Und all diese Sachen, die stehen auf diesem kleinen Zettel, der innerhalb von diesem Data Carrier drin ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen die da drauf, diese ganzen Notfallinformationen? Da auch nochmal liebe Grüße und Danke an unseren Georg, an unseren Motomedic, denn der hat das Ganze geholfen, also welche Daten sind sinnvoll, was brauchen wir und so, was macht da Sinn mitzuentwickeln? Weil der ist da natürlich absolut vom Fach, ne? Der hat da ja viel mehr Erfahrung und da nochmal ganz vielen lieben Dank dafür. Also wir haben uns das nicht ausgedacht, sondern da haben auch wirklich Leute drüber geguckt, die da täglich mit diesem Erste-Hilfe-Thema oder viel, viel drüber raus über Erste-Hilfe da professionell im Rettungsdienst arbeiten. Und dieses wasserdichte Gehäuse ist der eine Bestandteil. Der andere Bestandteil ist, dass wir eine Online-Eingabemaske kreiert haben. Und diese Online-Eingabemaske, die könnt ihr kostenlos bei uns auf Road to Rally nutzen. Da könnt ihr eure Daten eingeben, Name, Anschrift, Blutgruppe und so weiter und so fort. Man kann das also in verschiedenen Sprachen machen. Man kann das sagen, das ist auf Englisch, das ist auf was auch immer, je nachdem, in welches Land man denn dann so fährt. Und dann kann man sich dieses Formular als PDF runterladen. Das ist dann so schon vorformatiert von der Größe her, dass ihr das nur noch ausschneiden müsst und dann sind da so Knicklinien drauf. Ihr faltet das zusammen und dann passt das in das Gehäuse rein. Jetzt gibt's so ähnliche Sachen schon mit so einem speziellen wasserfesten Papier, wo man dann von der Handschrift oder handschriftlich drauf schreibt. Das Problem ist, wenn ich auf so ein kleines Papier so kleine Fältchen ausfülle handschriftlich, dann kann das nicht mal mehr ich selber lesen. Weil von meiner Schrift hätte ich eigentlich selber Arzt werden sollen, glaube ich, um da so Klischees zu erfüllen.
Ja, same.
Deshalb sagen wir, okay, wir drucken das aus. Und es kann sich ja auch mal was ändern. Ne? Man braucht irgendwie dann doch nochmal neue Medikamente oder wie auch immer. Und dann hast du dieses wasserfeste, handbeschriebene Papier. Wo kriegst du das jetzt nach? Bei uns gehst du einfach auf die Homepage, füllst das Formular neu aus und druckst es dir wieder aus. Wichtig ist, eure Daten werden da nicht gespeichert. Also wir speichern keine Daten, weil das natürlich sehr sensible Daten sind, sondern es wird einmal in diese Eingabemaske und wenn dann der Cache von der Homepage geleert wird, dann ist das Ganze eben auch wieder weg. Ganz, ganz wichtig. Genau, und das Ganze gibt es bei uns im Shop. Wir haben auch Refill-Packs dazu und so weiter. Ihr könnt entscheiden, will ich das als Halskette tragen im Cockpit, soll es an den Helm dran. Bei mir ist es zum Beispiel am Helm dran. Und das Spannende ist halt auch, ne, dadurch, wir hatten zuerst überlegt, wir machen das über NFC mit Handy, was weiß ich was und so. Ne? Alles so ein bisschen moderner, weil Papier ist oldschool.
Im Notfall.
Es ist kompliziert. Und wir sind halt von der Datenmenge auch ein bisschen begrenzt beim NFC, je nachdem, vor allem wenn das eben stromlos funktionieren soll.
Ja.
Und der Clou ist, da hat uns aber jemand anders draufgebracht, der hat gesagt, ey, dieses Papierding ist total genial, da kann jemand noch was draufschreiben. Also ein Sani kann irgendwelche ergänzenden Angaben drauf machen. Und es kann halt total easy innerhalb der gesamten Rettungskette einfach immer weitergegeben werden. Ohne Screenshot-Handy oder so, sondern der Ersthelfer gibt das dem Rettungsdienst in die Hand, der Rettungsdienst gibt es in der Notaufnahme im Krankenhaus weiter und alle haben lückenlos quasi deine wichtigsten Notfalldaten, Notfallkontakte und sowas immer zur Hand. Und damit machen wir den Sport, das Motorradfahren hoffentlich auch ein bisschen sicherer. Und letzten Endes ist das aber auch was für ein, also fast schon für einen Alltag, wo du sagen kannst, das schadet nie, das Ding dabei zu haben.
Mega nice. Okay.
Und
was kostet das Ding? Habt ihr schon
einen
Preis?
Genau, das Ganze ist für einen Preis von 9,90 Euro, das komplette Set dabei, also mit Klebepads, mit allem drum und dran. Die Eingabemaske ist komplett kostenlos, da muss man sich auch nicht anmelden oder sonstiges, so dass ihr dieses Formular erstellen könnt. Und mit dem Code Radio Dakar, alles groß und zusammengeschrieben,
nice,
gibt's für alle, die hier zuhören, 2 Euro Rabatt auf die Bestellung. Und
was umsonst.
Genau, das packen wir auch nochmal in die Shownotes. Und wenn ihr da noch Fragen dazu habt oder so, dann immer her damit. Und das war's von meiner Seite schon. Werbung Ende sozusagen.
Werbung Ende. Gehen wir zurück in die Aufnahme. Und da sind wir zurück. Vielen Dank an Werbungsgrissi und Werbungshaui, dass ihr hier ein bisschen Werbung gemacht habt für dieses wirklich gute Ding, was eure Sicherheit nicht nur erhöht, sondern auch eure Liebsten zu Hause so ein bisschen beruhigt. Ja,
genau.
Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Es ist so simpel und doch so genial an der Stelle. Und es kostet wirklich nicht viel, ne? Wenn ihr überlegt, was das ausmachen kann im Fall der Fälle. Grissi, wir haben eben schon über ein legendäres Motorrad gesprochen und wir wollen heute ein bisschen mehr noch über Legenden sprechen, über wie wird ein Motorrad eigentlich eine Legende, was gibt es zum Beispiel, es gibt natürlich tausende Legenden, über die wir nicht alle sprechen können, aber was sind so Legenden für uns zum Beispiel? Und das ist ja insofern richtig spannend, dass wenn ein Motorrad rauskommt, man das selten weiß. Ne?
So. Ja.
Manchmal hat man schon so eine Vermutung, finde ich, zum Beispiel, wenn ein Motorrad was Besonderes mitbringt, was es noch nie gab, dann zum Beispiel, ne? Wenn ich dich jetzt mal so fragen würde aus dem Bauch raus, was ist das, was dir als erstes einfällt, was dazu führt, dass ein Motorrad eine richtige Legende wird? So, was ist das allererste, wo du sagst, das muss da sein?
Ich habe da lang drüber nachgedacht. Und eine Zeit lang war ich so, ja, Motorsport-Erfolge.
Ja, ja, klar.
Bestimmt für einen Legendenstatus.
Deswegen machen viele Konzerne das ja auch und pumpen da so viel Geld rein, ne?
Aber dann bin ich an einem krassen Beispiel hängen geblieben, was das alles in Frage gestellt hat. Aber richtig hart in Frage. Deshalb, ich sag gleich das Beispiel, wie ich dazu komme. Deshalb glaube ich eher, dass es das Motorrad aus diversen Gründen, das kann ganz unterschiedlich sein, irgendwie die Leute entweder total berühren, abholen, begeistern, vielleicht auch ein bisschen schockieren muss, vielleicht auch eine Kontroverse so mit reinbringt. Auf jeden Fall muss es irgendwie ein Stück weit polarisieren.
Ich finde das mit dem Polarisieren, finde ich schon mal ein sehr, sehr gutes Ding, denn ganz viele, bei Autos trifft das genauso zu, ganz viele Fahrzeuge, also vor allem Motorräder, die heute Legendenstatus haben, die haben oft eine kontroverse Geschichte dahinter.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Also
ja.
Vielleicht bleiben wir nochmal beim Beispiel GS, das ist ja auf jeden Fall eine Legende so, der Name, also vor allem die G-S halt, ne? Deswegen bin ich auch so fixt mit diesem Bike, sogar du, weil dieses Bike eben nicht nur Motorsport revolutioniert hat damals, also vor allem im Bereich Rallye, sondern eben auch den Markt krass umgekrempelt hat damals. Mhm. Das war eine Zeit, als BMW überhaupt nicht mehr en vogue war, als die Verkaufszahlen nicht so geil waren und als sie nicht so richtig wussten, wohin die Reise geht und dass dann ausgerechnet diese biedere Firma BMW eine Offroad- und Reise- und Abenteuermaschine rausbringt, das war viel. Also, wie gesagt, das ist völliger Quatsch. So, heute das meistverkaufte Big Bike der Welt. Wieso ist das so? In Teil sicherlich hast du recht, Teil ist schon der sportliche Erfolg, von dem die heute immer noch profitieren. Ja. Also die haben die Marke natürlich an sich, aber insbesondere die GS als Bike. Zum Beispiel die in den 90ern gab es ja nochmal Rally Dakar Gewinner, ne? Aber mit der 650, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ja auch eine GS, ne? Auch wenn es nicht der legendäre Boxermotor ist, mit dem man wahrscheinlich heute da nicht mehr mitfahren kann, aber auf dem Niveau bei der richtigen Dakar. Aber vor allem diese Kontroverse, von der du gesprochen hast, ne? Und das sowohl das Design als auch die Idee mit dem Motor und so und auch die Fahreigenschaften, bekannt damals als Gummikuh, die bei jedem Anfahren einen immer versucht hat, so ein bisschen abzuwerfen und so. Das ist nicht nur auf Liebe gestoßen, ne? Das ist das Ding auf jeden Fall.
Ist ja voll interessant, oder? Dass in den 90ern hat das nicht mehr so diesen Hype auch ausgelöst.
Da kam ja die Vierventiler, da ging es von vorne los, ne? Und spätestens mit der L50 GS, die ja dann diesen Kaltalblick bekommen hat, diesen Geberitblick, ja, von der Klospülung, großes Auge, kleines Auge, spätestens da und dann dieser Schnabel auch, ne, den sie sich ja zum Markenzeichen gemacht haben, den sie sich so ein bisschen von Suzuki abgeguckt hatten. Spätestens da war ja vom Design her wieder die gesamte Motorradlandschaft komplett gespalten, ne? Heute Kult, Legende. Ja.
Aber da hat sie ja auch einfach durch Long Way Round einfach so einen krassen Hype auch irgendwie bekommen, weil es halt auch.
Das kann man nicht anders sagen.
Dem Zeitpunkt nichts Vergleichbares auf dem Markt von anderen Herstellern gab, so, ne?
Ja, die 99 halt, ne? Von KTM.
Ja, so, ne? Die aber vom Grundsatz her schon wieder doch ein sehr anderes Bike war.
Absolut anderes Bike, ja.
Vom Konzept und so.
Aber zu KTM kommen wir auch gleich noch, wenn es um Legenden geht.
Ja.
Auf jeden Fall würde ich sagen, halten wir das schon mal fest. Rahmen wir da mal einen ersten Flock in die Erde, da muss irgendwie eine Kontroverse sein.
Genau, eine Kontroverse, und zum Beispiel, weißt du warum, was für mich so ein Beispiel ist, was ich gerade bringen wollte, warum motorsportliche Erfolge jetzt nicht alleine dafür ausreichen, dass man sagt, okay, viel motorsportliche Erfolge, weil Rallye Dakar.
Ja.
Und jetzt nehmen wir Afrika Twin, aber wir müssen jetzt von der alten Afrika Twin sprechen, also RD04 bis RD07A. Die bis 2001 gebaut wurde, versus die damalige 750 Super Teneré.
Mhm.
Das sind ja, wenn du die nebeneinander stellst, ne, und die wurden auch ganz oft verglichen in Tests und so weiter und so fort. Sehr, sehr ähnliche Motorräder, ne, sogar vom Look her sehr ähnlich. Du hast diesen Doppelscheinwerfer, sie haben beide eine Dakar-Geschichte, es sind beide Reise-Enduros, beide 750 Kubik. Mhm. Gut, die Honda hat einen V-Twin und Yamaha reinen Zweizylinder und so. Aber sehr ähnliche Bikes von den Specs, von der Leistung und so. Mhm. Und die Yamaha, obwohl die Yamaha hat es nie zu diesem Legendenstatus, also diese Teneré, geschafft, wie die Afrika Twin. Wenn man da so drüber spricht, die hat auch ihre Fanbase, aber war nie so dieses, boah, Afrika Twin.
Ja, da hast du recht.
Und weißt du, was das Krasse ist?
Erzähl.
Die Yamaha Teneré hat mehr Dakar-Siege als die Afrika Twin.
Das ist krass. Das ist krass. Wobei der Name Teneré, der schockt auch schon, oder?
Also schon, aber halt nicht so diesen Legenden, vielleicht sehe ich das auch falsch, weil ich ja selber lang Afrika Twin gefahren, aber auch wenn du dann so Testberichte gelesen hast und so, und ich hatte ja diese ganze, also erinnerst du dich, so haben wir uns ja kennengelernt, haben wir auch schon mal erzählt, diese alten Testberichte, und da war viel Afrika Twin versus Teneré und so, und die Afrika Twin war immer so das mehr gepleaste Bike und so, und ich weiß nicht, ich kann das heute nicht mehr beurteilen. Ne? Vielleicht hatte die Teneré, also das Motorrad, für was man so kaufen konnte, vielleicht hatte die einfach mehr Probleme oder hat nicht so gut funktioniert wie die Afrika Twin oder so. Das ist ganz, ganz schwer greifbar so. Ne? Das ist irgendwie, weil so rein von der Ding müsste die Teneré das mehr gehypte Bike sein als die Afrika Twin.
Wir haben ja auch mal ein Special über die Teneré gemacht, deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, aber ich gebe dir, du bist da auf jeden Fall mehr drin als ich an der Stelle. Also ich hätte die Teneré halt, da habe ich auch auf dem Zettel, so für die Legenden auf jeden Fall, aber ich finde es auch interessant, um dann mal zu gucken, was hat die denn eigentlich mehr als andere, und ich glaube, also es geht eben nicht unbedingt nur darum, ob das jetzt das bessere Bike ist. Ich glaube, darum geht es eigentlich gar nicht so, sondern hat die was Besonderes, und der öffentliche Diskurs, so was hat der mit dem Bike gemacht, also ne, bei der GS zum Beispiel oder auch bei anderen Bikes. Also ich swap jetzt mal kurz über in ein anderes Genre, zum Beispiel, wenn du so an die Hayabusa denkst. Ne?
Wäre auch mein nächstes Beispiel gewesen.
Absolutes Legendenbike, das war das 300 km/h-Bike. Ne? Ich
und auch das erste Serienbike über 200 PS, und das war richtig. Ja, auch so, braucht man das? Und da, weißt du, woran mich das erinnert hat, die Diskussion? So. Wenn du so ein bisschen recherchierst, so als in den so Ende der 80ern, so diese alten Kawasaki Katana oder sowas hießen die, glaube ich, irgendwie so. Diese ersten Z800 wo dann die Widmenmacher und was weiß ich, was die so an die 100 PS haben und alle sind ausgeflippt und ungefähr das gleiche war, als da war ich noch ein kleiner Junge und habe mir Motorradzeitung gekauft und gesagt, ja, irgendwann mal will ich eine Ninja fahren.
Du hast einen Quatsch, Alter, ja.
Ohne Scheiß.
Dann eine gefahren, keine Katana, aber ich bin dann ja auch eine Ninja gefahren, aus den Gründen, so wegen des Mythos, wegen der Legende und so.
Und also dann kam die Hayabusa und alle waren so, Alter, 200 PS
Benchmark.
Und so.
Benchmark.
Und das war so crazy einfach, ne?
Ja. Ihr glaubt natürlich, das war jetzt eine kleine lustige Harfe zwischendurch. In Wirklichkeit war es aber das Symbol für, wir hatten ein bisschen Pause, Chrissy. Wir mussten nämlich unterbrechen, weil ich hier ein paar Dinge zu tun hatte, sag ich mal so. Und ich habe nämlich meinen kleinen Sohn hier bei mir gehabt und der hat mich davon abgehalten, diesen Podcast an dem Abend, als wir diesen Teil aufgenommen haben, bis hierhin aufgenommen haben, zu Ende zu bringen. Und deswegen machen wir das jetzt ein paar Tage später zu Ende. Das soll für euch aber überhaupt keine Hürde darstellen, weiterhin mit uns zusammen herausfinden, was eigentlich ein Legendenbike ausmacht. Denn ich habe die Zeit genutzt, Chrissy, das weißt du noch gar nicht. Ich habe die Zeit genutzt und mit ein paar Leuten aus der Bubble gesprochen. Und zwar sogar mit ein paar Leuten, die meines Erachtens von ganz verschiedenen Richtungen drauf gucken und was dazu sagen können. Ne?
Ah, mega geil.
Ja, und das versuche ich ein bisschen einzubringen jetzt hier. Zum Beispiel habe ich mit jemandem gesprochen, der für ein großes Motorradunternehmen arbeitet. Ich sag natürlich nicht wer, aber du kennst den auf jeden Fall. Also, der hat zu mir wortwörtlich gesagt, ey Howie, das ist wie ein guter Whisky. Das braucht vor allem Zeit. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt übrigens, darüber sollten wir gleich vielleicht einsteigen, was Zeit damit zu tun hat, ne? Also was Retrospektive damit zu tun hat. Weil man, wie oft kommt es vor, dass ein Bike rauskommt, und meinetwegen, also ich finde die Parallel zum Auto gar nicht schlecht, dass man die ab und zu mal zieht, ne? Dass sowas rauskommt und man sagt, das wird mal eine Legende. Mhm. Und wird es dann auch wirklich. Das habe ich damals gesagt beim Fiat Multipla, weil du den noch kennst.
Oh Gott.
Ist Legende geworden. Hatte ich recht?
Irgendwie ja.
Ne? So, aber wir haben ja schon auch über Optik geredet. Und herausstechende Optik, ne? Und ich sag's, wie es ist, und Hässlichkeit haben wir auch schon geredet, ne? Ich habe das damals auch gesagt beim Audi TT, als der rauskam. Der war für mich damals innovativ, komplett aus Alu, total rund und so. Und ist er irgendwie auch geworden, der erste Audi TT, muss man sagen, ne? So,
ich glaube, eine Legende ist ja auch nicht zwingend daran gebunden, dass es das beste Design oder das schnellste oder so irgendwie, weißt du, sondern also das Thema, es muss so ein bisschen polarisieren, oder ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, die Afrika-Twin-Geschichte ja schon angesprochen, dass die Teneré eigentlich mehr Dakar-Erfolge hatte und so weiter und so fort.
Ja.
Und ich glaube, da kam aber halt so dieser Mythos aus der Wüste, der aber halt auch dann im Alltag und das halt über eine sehr lange Zeit, guck mal, die wurde bis 2001 wurde die gebaut mit, klar, die unterschiedlichen Modelle und so, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, die Entwicklungsstufen, aber doch sehr, sehr, sehr konstant. Und da ist dieses Thema Zeit, ne, was gerade angesprochen wurde, die war halt einfach da und sie war konstant gut und hat sich diesen Ruf erarbeitet und darüber ist so dieses Legendending dann gewachsen. Ne? Also ich glaube, es braucht schon mehr Zutaten in dem Pot so als eine Sache irgendwie.
Also wir hatten ja schon festgestellt, ein USP ist auf jeden Fall erforderlich, ist eine gute Sache, irgendwas, was es besonders macht, ja. Das kann auch Stabilität natürlich sein und der Mensch, mit dem ich gesprochen habe, der hat noch was Spannendes gesagt. Er hat nicht nur gesagt, es braucht Zeit, sondern es braucht nicht nur Zeit, sondern auch Geschichten und Menschen, die diese Geschichten erzählen. Mhm. Ja. Das heißt, es hat was Narratives, ja, wenn so eine Legende entsteht. Und das finde ich ganz spannend, wenn man da jetzt mal andockt an diese Teneré-Geschichte und so weiter. Wenn du Geschichten hast, und die werden auch erzählt, von Medien, von Menschen, am Lagerfeuer, wo auch immer, ne, dann führt das meines Erachtens dazu, dass nach und nach, wie früher, als wir noch höhlenlos waren, ja, und also wie früher oder im Mittelalter, als die Leute noch so durch Europa gezogen sind, dass nach und nach Legenden entstanden sind. Ich glaube, das ist gar nicht so anders. Ich meine, guck mal, wenn immer Sachen erzählt werden, es können ja auch negative Sachen sein, ne? Der Gummikuh-Effekt zum Beispiel, der alten G-S-Motorräder, ne? Dass die immer so hinten mit dem Heck hochgegangen ist und die Leute abgeworfen hat. Dadurch hat die auch einen Legendenstatus. Auf jeden Fall einen Kultstatus. Und wir haben ja schon auch schon gemerkt, Kultstatus, Legendenstatus, das ist nah beieinander. Ne? Das hat miteinander zu tun, so irgendwie.
Das kriegt man auch gar nicht so trennscharf auseinander irgendwie.
Nee,
so, ne?
Ich glaube, aus einem Kult kann schnell eine Legende entstehen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also das mit dem Sportlichen, das ist auch jemand anderem, mit dem ich gesprochen habe, gar nicht so eingefallen. Ich habe also die Leute ein bisschen kommen lassen, habe gefragt, so was denkt ihr, wie entstehen Legenden, was macht Legendenmotorräder aus? Und das mit dem Sport, worauf wir relativ schnell gekommen sind, sportliche Erfolge, das ist zum Beispiel einer anderen Person gar nicht so eingefallen. Die hat auch eher gesagt, naja, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn, und da kam wieder dieses Narrativelement, wenn die Leute sich darüber unterhalten, wenn, also es ist irgendwie eine Dialogsache. Das finde ich super spannend. Weil, guck mal, Chrissy, du kannst noch so ein geiles Motorrad auf den Markt bringen. Und was wurden schon für geile Sachen auf den Markt gebracht? Und man hat sich gefragt, warum ist daraus nichts geworden?
Ja.
Ich meine damit gar nicht mal den kommerziellen Erfolg. Warum ist das Ding so aus den Gedächtnissen verschwunden? Ne?
Ja, das stimmt, ja. Und da, ne, mit diesem Motorsport-Thema und so, habe ich auch zum Beispiel mit einer Marke und einer Geschichte, mit der ich persönlich einfach gar nichts zu tun habe und auch nicht so connected ist, das ist einfach das Thema Harley. Und generell ja, Chopper. Ich will es gar nicht sagen, dass das blöde Motorräder sind oder so, ist einfach, ich bin das mal gefahren. Für mich ist das nichts ganz wertfrei. Aber dieser, wenn man sich mal das Thema Chopper und auch dann speziell das Thema Harley angucken, da ist ja auch irgendwie so eine Legendenmarke, wo du dann direkt an Custom Bikes, du denkst auch an Rocker, diese Rocker-Szene und so, wo ich dann auch, okay, teilweise ist es dann auch ein Brand, was irgendwie so zur Legende wird, weil es für einen gewissen Lifestyle auch irgendwie steht und das eben halt super speziell ist, was jetzt weder mit Motorsport, gut, jetzt gibt es bestimmt sicherlich den einen oder anderen, der sagt, hier, da und da hat Harley auch mal irgendwie Motorsport irgendwie Erfolge gehabt oder so, die ich jetzt nicht kenne. Aber das ist nicht, woran du so als Nicht-Insider dieser Marke denkst, aber so, ne, es ist halt ein Begriff und hat auch schon so einen Legendenstatus einfach irgendwie.
Ich find Harley tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil, also zumindest die letzten 30 Jahre, an die ich mich erinnern kann, da war Harley im Chopper-Sektor immer so total alleingestellt. Das heißt, irgendwie wusste jeder, dass die Dinger technisch nicht immer das Nonplusultra sind und waren, ja. Das lasse ich aber so stehen, das natürlich, kann ich natürlich jetzt nicht belegen. Aber man kennt ja so die Geschichten rund um die Stabilität und auch die Jokes und so weiter, die um Harley gemacht wurden. Und jeder wusste irgendwie, dass asiatische Chopper eigentlich viel solider sind und eine viel bessere Anlage sind. Gerade wenn ich damit ernsthaft irgendwie jeden Tag zur Arbeit fahren will, wenn ich damit ernsthaft irgendwie Tausende von Kilometern machen will und so weiter. Und trotzdem hieß es immer, naja, das war ja fast der Tempotaschentucheffekt, dass man gesagt hat, wenn man Chopper gesehen hat, guck mal eine Harley. Weißt du, was ich meine? So. Und dadurch ist die Marke selber eigentlich schon eine Legende geworden. Jetzt bin ich auch nicht so dolle im Harley-Game drin, dass ich sagen kann, das ist die Harley. Aber ich denke dann an so absolute USP-Modelle, wie zum Beispiel die Sportstar oder die, wie heißt nochmal die der Terminator fährt, die meine ich jedenfalls, die fette, Fatboy
oder Streetglide oder Fatboy, so. Oder? Ja, genau. Ich bin und da voll raus, also ich bin da ganz
am... Aber das kam aber gut aus der Pistole gerade. Ne? Und sowas ist für mich halt, hat halt schon Legendenstatus für mich erreicht, weil alleine, wenn du, jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, den ich gefunden habe. Und zwar, jetzt muss ich mal wieder einen Ausflug machen, du weißt ja, wie sehr ich auf Filme stehe und sowas, ne? Und ich hab da mal so ein bisschen links und rechts geguckt und in der Filmwelt, in der ich viel unterwegs bin, wie werden denn da eigentlich Charaktere und Figuren zu Legenden, ne? Und da bin ich auf jemanden gestoßen, den du auch kennst, das ist nämlich George Lucas, das ist der Erfinder von Star Wars und auch von Indiana Jones und so, lieben wir hart, ja?
Ja,
guter Mann, wichtiger Mann in der Popkultur auf jeden Fall. Und der hat gesagt, eine Figur in einem Film hat dann das Zeug, zur Legende zu werden, wenn man sie an ihrer Silhouette erkennt. Und das finde ich spannend. Und das führt uns auch zurück dann wieder zu Motorrädern. Das heißt, wenn ich den Schatten von Indiana Jones irgendwo sehe, mit dem Hut und so wie man das kennt, ne, weiß ich sofort, Alter, okay, Das ist die Figur. Wenn ich jetzt den Schatten eines Motorrads sehe, die Silhouette, und das sieht man ja öfter mal auf Postern, in Werbespots und keine Ahnung oder wie auch, oder und sei es nur so angebahnt, ne, dann kann ich schnell sagen, okay, jeder, zumindest in einer gewissen Bubble, weiß, was das ist. Hm. So, wenn ich eine Harley-Silhouette sehe, ist das so. Wenn ich eine, also so weit würde ich gehen, wenn ich eine GS-Silhouette sehe, damit spielt BMW auch viel zum Beispiel, weiß ich ungefähr, was es ist. Und ich glaube, das kann man auch mit anderen Sachen machen. Ne? Und ja, deswegen versuchen auch, glaube ich, Hersteller wieder viel mehr so Dinge, so USPs an ihre neuen Modelle ranzubringen und nicht mehr alles gleich aussehen zu lassen. Ich klatsche dann immer Applaus, ne?
Zum Beispiel, ich finde das auch gut, ne? Also selbst wenn mir das nicht gefällt, das Design, sage ich, ist das wirklich so meine Meinung, so ey, das ist jetzt nicht mein Design, aber ich finde es geil, dass ihr das macht, dass ihr was Eigenständiges baut und so, das finde ich immer, immer gut. Und
total, total. Denk mal zum Beispiel an dein neues Motorrad, ne? Deine Kurve.
Ja.
Die hat eine sehr, sehr, finde ich, markante Front. Eine sehr markante Front.
Voll, ja.
Also von der Seitenlinie würde ich sagen, du steckst natürlich mehr drin, aber würde ich sagen, ja, okay, könnte ich jetzt nicht sofort sagen, wenn ich jetzt die nicht auswendig kenne, dass die das ist. Die sieht halt aus wie ein Enduro Rally Bike, so, ne, von der Silhouette. Ja. Aber die Front ist sehr, sehr markant, finde ich, gerade mit den Lichtern und so. Das finde ich ziemlich cool. Und guck mal, das hat ja jetzt Tenere auch wieder versucht, das hat Yamaha jetzt wieder versucht, da was zu machen. Das hat BMW gemacht und das hat BMW jetzt wieder gemacht. Vielen, vielen hat viel Aufschrei gegeben. Die haben jetzt ja diesen X-Scheinwerfer. Mhm. Und ich glaube, sie versuchen damit wieder der Legende neuen Schwung zu geben.
Aber man muss ja sagen, BMW hat da ja auch so ein bisschen eine Verpflichtung für. Also solche Dinge auszuprobieren, wenn wir an das Aquarium denken, wenn wir an den Kaldallblick denken, um das mal, also wirklich, das meine ich mit ganz viel Liebe. Und ich bin da auch, ich weiß nicht, ist das eine ältere K, die so eine ganz große Verkleidung hat, wo dieser Scheinwerfer dann nochmal hinter so einem Extraglas, so eine ganz alte außen. Ja. Und also BMW war ja da schon immer gefühlt irgendwie, die auch also so krass andere Designs gemacht haben, was gerade was die Front angeht, was andere Hersteller und ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Und klar, wie Karl Dallblick und so, da gab es auch dann den einen oder anderen, das sogar mit beiden Augen zwinkern, Spitznamen dann dafür und so. Aber es war halt immer immer so ein spezielles Ding einfach, ne? Das ist,
Also wenn du dir vornimmst, eine Legende zu kreieren, ne, und wir reden Und du versuchst, Geschichten erzählen zu lassen, dann brauchst du, glaube ich, so markante Eckpunkte. Dann brauchst du sowas, voll, ne? Und das kann natürlich, um mal den Bogen zu spannen, das kann natürlich ein sportlicher Erfolg sein. Es kann natürlich sein, dass man immer in dem Zusammenhang sagt, denk mal an Rallye Dakar 80er. Denk mal an die 2000er, ne? Denk mal da und da dran. Also zum Beispiel für mich ist, das KTM der 2000er, ne, ist für mich ganz klar verbunden mit Rallye-Erfolgen. Ganz klar. Ja. Und die Designs zum Beispiel, guck mal, KTM hatte diesen großen Designumsprung vor zig Jahren, ne? Die berühmte Vulva, ja, kam dann, die Design-Vulva. Von vielen geliebt, von vielen gehasst. Meins ist es auch nicht so unbedingt, aber wenn ich sage, die und die KTM, die mit dem Scheinwerfer, ey, das weiß halt jeder, welche ich meine, ne?
Ja.
Ob das Ding jetzt zur Legende wird, hängt ein bisschen, glaube ich, davon ab. Zum Beispiel hat die halt irgendwas, was den Leuten Gänsehaut gibt. Ne, das ist, glaube ich, schon ein bisschen wichtig. Also du musst schon irgendwie das Gefühl haben, boah, geil. Wenn ich einen alten Porsche sehe, dann das weckt Emotionen in mir drin. Ja. Und das habe ich auch bei vielen alten Motorrädern.
Und weißt du, was ich, ja, sorry?
Also ja, den Satz noch, wenn ich einen aktuellen Porsche sehe, ne, und das ist nicht gerade ein GT3 oder so, ne, dann weckt das nicht so viel Emotion bei mir, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich ein VW mit ordentlich Power. So doof das klingt.
Ja. Ey, ganz ehrlich, ich finde das auch. Und da ich, als du das mit der Silhouette gerade gesagt hast, da war bei mir sofort ein Begriff da, Darth Vader. Weil diese Silhouette von diesem Darth Vader Helm, jeder kennt die, jeder verknüpft da sofort was mit.
Sogar wenn du von Star Wars keine Ahnung hast.
Genau, ne, das kennt man einfach irgendwie. Und das Ding ist ja irgendwie, das ist das Spannende, weil guck mal, jetzt sagen irgendwie, wir sind so in dieser Bubble und auch dann mit so einer gewissen Generation Ding und so, dann kennt man die Legende Motorrad XY, ne? Keine Ahnung, irgendeine R80 GS oder so. Aber du musst diese Legende am Leben erhalten für neue Generationen, ne? Weil also auch die ich sage mal Generation, wo jetzt dann irgendwie so anfängt Motorrad zu fahren oder so. Ja, was?
Ey, finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt,
oder? Ja. Mhm. Weil was hat die mit den Dakar-Erfolgen aus den 80ern am Hut? Außer jemand ist irgendwie, weil er irgendwie der Papa und die ganze Familie so einen Dakar-Nagel im Kopf hat, da in dieser Ding drin und so. Und das ist ja, da musst du ja so diese Legenden neu schaffen, was du gerade mit den modernen Porsches und sowas anbringst. Ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ich denke so, boah, was von aktuellen Motorrädern kann vielleicht mal so zur Legende werden oder so. Und was braucht's dafür? Und ich finde es halt total schwierig. Zum einen, weil es natürlich in jedem Bereich heute viel, viel mehr Motorräder gibt, als es früher gab. Und weil auch diese Entwicklungszyklen, guck mal, wir kriegen jedes Jahr oder jedes zweite, alle zwei Jahre so ein Zyklus, dann gibt es wieder ein Update davon und dann gibt es ein Update davon. Und also so, dass so ein Motorrad sich so schnell heute entwickelt und dann, größer, höher, schneller, weiter, dass so dieses Thema Zeit, ne, was auch du angesprochen hast, vielleicht auch gar nicht mehr so da ist und so ein Modell gar nicht mehr so gegeben wird, so ein Legendending vielleicht aufzubauen oder so. Und wie du auch sagst, ne, diese, also zumindest uns, vielleicht ist das auch so ein Altersding, das würde mir jetzt dolle alt fühlen, dass ich sage auch so, ja, ich weiß nicht, so dieser Vibe, diese Magie, sage ich mal und so, klar ist das alles krass, was da heute geht technisch, aber wird das vielleicht auch alles zu schnell überholt, weil in zwei Jahren steht halt dann die noch krassere GS Adventure, KTM 1290, Super Adventure, weiß ich was, Afrika Twin, DCT mit Wasserkocher und keine Ahnung integriert, also weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Und das führt uns zu einem neuen Punkt, so, denn wie hält man Legenden am Leben auch eigentlich, ne? Denn das ist, glaube ich, auch super, super schwer. Und da haben wir jetzt ja keine Glaskugel. Wir können jetzt ja schwer sagen, was wird jetzt eine Legende? Das ist ja eben das Schwierige, das haben wir ja schon rausgefunden. Das ist eigentlich immer retrospektiv. Und wie hält man das am Leben? Ganz ehrlich, ich glaube, in einer Zeit, in der Retro seit mindestens 20 Jahren so ein Riesenthema ist und man versucht, alles zu melken, ja, und alles auszuquetschen, was irgendwie mal Legendenstatus hatte oder auch, wo man das nur denkt, ja, in Ansätzen, da vermischt sich das so hart und es wird so oft der Begriff Legende auch benutzt dazu, ne? Ja. Es lief ja über Jahre jetzt gut, aber jetzt hat wirklich jeder Hersteller versucht zu gucken, haben wir ein Legenden-USP irgendwo in unserer Palette? Gibt's irgendwas, was wir ausschlachten können? Ne? Guck mal, zum Beispiel, so auch Honda hat da ja viel versucht und so weiter. Und ich finde, die Africa Twin zum Beispiel, die hat richtig reingeschlagen. Das ist immer noch ein saustarkes Bike, die ist richtig gut gelungen. Und ich finde, da haben sie die Formsprache der alten Africa Twin gerade in der Silhouette richtig gut aufgenommen. Mhm. Schau dir mal geschwärzt die Seitenlinie der Africa Twin an und vergleiche sie mit der Oldschool, die du gefahren bist. Mit der, wie heißt die nochmal, RD so und so, ne?
Ja, RD07, RD07A, RD04.
Genau. Genau. Ich sehe da große Ähnlichkeiten, das haben sie toll hinbekommen. Da gibt's ja auch voll die Kackbeispiele, ne? Die so gar nicht so aussehen.
Ja.
Ich finde auch BMW hat da viel richtig gemacht, an vielen, vielen Stellen teilweise, ne? Aber ich, zum Beispiel, ich finde diese Kawasaki, da muss ich schon die Augen ziemlich weit zumachen, dass ich da eine Ähnlichkeit und da versucht man Legenden auszuschlachten, da versucht man damit nochmal richtig Money zu machen. Und man vergisst, glaube ich, schnell, dass das ein rohes Ei ist, ne, was man ganz schnell auch kaputt machen kann und was auch nicht funktionieren kann. Also bei Autos halt auch, ne?
Ich glaube, so ein gutes, ja, nehmen wir es, Heritage-Bewusstsein von einer Marke ist da echt ultra wichtig, dass du so deine Legenden in einem guten Zyklus neu auferstehen lässt, aber die vernünftig auch pflegst und gute Geschichten drumherum baust und das
ganz
auch erzählst. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und man muss da halt auch wirklich, weil, gerade die neue Afrika finde, die hat so krass polarisiert, also auch wo die rausgekommen ist. Ne? Gerade so dieses Fahrer, alte Afrika Twins versus neue Kunden für dieses Motorrad, die von vielleicht auch einer anderen Marke gewechselt sind und so, dann dahin, da waren so unterschiedlich auch die Wünsche, was gerne wer gehabt hätte und so. Das war so krass, also und darüber ist schon
du
auch
kannst,
so
ein, du kannst ja auch fast nur in die Scheiße greifen. Ne?
Ja.
Du wirst nicht auch alle dazu, kriegen. Ne? Ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Also vielleicht können wir auch so einen Flock in den Boden rammen und die Aussage stehen lassen, Legenden anzufassen, erfordert halt echt auch viel Mut und man kann ganz schnell wirklich verkacken, muss man ehrlich sagen, ne? Weil eine Legende aufzubauen, kann man kaum auf Krampf, das geht nicht, da gehört viel, viel zu, da muss erzählt werden und ich würde auch sagen, Chrissy, wir zum Beispiel hier gerade sind ein Teil dieser ganzen Maschine, also gerade wir Podcastler hier in dieser Bubble sorgen ja dafür, dass darüber gesprochen wird, wir sprechen darüber, aber ihr habt's gehört, Leute, mein Telefon geklingelt, ich krieg gleich ein Sofa geliefert, das wird vielleicht auch mal eine Legende, ne?
Wer weiß.
Auf jeden Fall wollte ich sagen, wir halten das mit am Laufen, das Ganze. Wir sind ein Teil davon, ihr seid ein Teil davon da draußen. Und ich glaube, das Eis wird ganz, ganz schnell dünn. Mir persönlich, ich habe ja eben schon gesagt, in mir weckt das was, in mir weckt das Emotionen. Mir persönlich ist das ganz, ganz viel wert und ich glaube, ich hätte größere Schwierigkeiten, etwas auch wieder abzustoßen, zu verkaufen, wo ich weiß, Alter, das ist halt schon eine Legende, das Ding. Mm. Ne? Das bewegt was, ne? Und damit kommen wir zu einem weiteren Punkt, den mir jemand gesagt hat, mit dem ich gesprochen habe. Liebe Grüße übrigens an alle und vielen Dank an die Rückmeldung, für die Rückmeldung. Und das ist genau dieses emotionale, individuell persönliche. Ne? Hm. Das kann manchmal auch damit zusammenhängen, dass man zum Beispiel irgendwas in seiner Biografie damit verbindet. Und sobald das kollektiv erlebt wurde, ist die Chance auf eine Legende ziemlich hoch. Ja. Mhm. Und da spielt alles mit rein, was wir bisher zusammengetragen haben.
Deshalb wollte ich gerade sagen, ich glaube sogar, dass, ich meine, du hast gerade angesprochen, so wir als Podcaster oder generell irgendwie die irgendwelche Inhalte erstellen, YouTube, Podcast, Redakteure, die in der Motorradzeitung irgendwie schreiben oder so. Aber ich glaube, fast noch größer und entscheidender ist tatsächlich, also seid ihr da draußen. Also sind wirklich jeder Einzelne, wie wird das angenommen, diese Legende? Wie wird das am Lagerfeuer mal ganz plakativ gesprochen, weitergetragen und
ja,
so, ne?
Ja, am Leben gehalten.
Und
ne?
Genau, und ich glaube, das ist so wirklich so, ne? Das ist der eigentliche Knackpunkt und so, ne? Weil wenn die Marketingmaschine zwar läuft und sagt, hier, das, dies, toll und überhaupt und so, aber das draußen nicht angenommen wird, warum auch immer, weil die Leute sagen, ja, das fühlen wir nicht, das hat irgendwie keine Seele oder so, das ist nicht echt, das ist hier so aufgebaut, dann wird das nicht zur Legende werden.
Dann muss dann
authentisch
dann
sein.
Keine. Ja, genau.
Vielleicht ist das noch so ein Ding, es muss wirklich authentisch sein.
Ja, es muss authentisch sein und wir halten fest, es kann eben auch authentischer Scheiß sein, ne? Und ein ein authentischer Designgriff ins Klo.
Fiat Multipla.
kann auch zur Legende werden. Das gab es ja bei Motorrad dann auch immer wieder. Und ich finde, BMW zieht sich ja ein bisschen wie ein roter Faden hier durch. BMW hat die eine oder andere Legende erschaffen in seiner Historie. Ich finde, die haben auch gerade so in 80ern und auch in 90ern auch hier und da oft ins Klo gegriffen, finde ich. Also zum Beispiel, ich habe ja eine umgebaute CS100, eine R100 CS. Und ich finde, im Original sah die wirklich eine katastrophal aus, Alter. Ne? Also wirklich. Und das Bike ist ja trotzdem auch wegen der Geschwindigkeit und so zur Legende geworden. War ja irgendwie eins der schnellsten oder das schnellste Straßenbike eine Zeit lang. Highlight und so. Und das gibt's ja heute auch immer wieder. Chrissy, ich glaube, ich hab dich noch nicht gefragt in dieser Folge. Wenn du jetzt mal aktuell schaust, wo fahren denn Legenden um dich herum, links und rechts?
Also du meinst, was an aktuellen Motorrädern Legenden werden könnten. Ich finde das gerade echt richtig schwierig. Auch.
Wir sprechen dann in 5 oder 10 Jahren, sprechen wir nochmal drüber.
Ey, machen wir. Ey, aufgrund von der Schnelllebigkeit. Und ich muss sagen, eine Sache, die ich mir tatsächlich dafür vorstellen könnte, in der Rallye-Szene zumindest, dass die, also wenn Kurve bleibt, dass das schon einen Eindruck hinterlassen kann, auch weil sie ein eigenes Design hat. Jetzt gar nicht, weil ich sie habe, sondern es gibt zum Beispiel auch ein Umbaukit, dann kannst du sie auf so diese KTM-Rallye-Optik umbauen und da würde ich aber gar nicht machen, weil ich es gut finde, dass sie ihren eigenen Design. Also in der Rallye-Bubble könnte das wirklich vielleicht bleiben in der Geschichte, bin ich mir unsicher. Und aber ein Motorrad aus der Bubble, wo ich sage, boah, das hat so Legendenpotenzial für mich, weil das Motorrad ganz viel richtig macht und eine krasse Heritage aufnimmt und ich hoffe, dass ganz viele tolle Geschichten damit geschrieben werden, ist die neue, die R12 G-S.
Ah, spannend, ja, spannend. Da schließt sich der Kreis.
Und dass ich als Nicht-BMW-Fanboy, weil dieses Motorrad in mir so viele Emotionen weckt und so, ne, haben wir schon drüber gesprochen, ne, der kleine Chris, wo vor der Oriol-Maschine im Museum steht und so. Und das weckt dieses Motorrad in mir. Und deshalb denke ich mir so, boah, wenn da coole Geschichten drum geschrieben werden jetzt in Zukunft, Ich glaube, das hat Potenzial auch. Und weißt du, und das, weil es ist dieser luftgekühlte und so, und ich habe jetzt ja auch schon einmal ein bisschen gefahren, dieser Kaltstart und so. Das ist ein Motorrad, es ist ein modernes Motorrad, aber was sehr viel von diesem Purismus, den man so in diesen alten Maschinen feiert, mit in die moderne Zeit nimmt. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Was meinst du? Was ist so um dich unterwegs, wo du sagst, ey, das sehe ich in der Zukunft als Legende.
Siehst du, Grisi, und hier ist ein Zirkelschluss, ne? Ich habe dir witzigerweise jetzt gerade eben ein paar Bilder geschickt, die mir mein Algorithmus bei Instagram reingespielt hat, von genau diesem Motorrad, ne? So, wir haben angefangen mit diesem Motorrad und irgendwie sind wir jetzt auch wieder da gelandet. Weil ja letzten Endes, und ich finde das ein tolles Beispiel, und Leute, das ist keine BMW-Werbung, echt nicht, ne? Aber ihr wisst ja nun, was für ein Motorrad ich fahre und dass es mir eine Freude war, BMW ein Vorbild zu sein für dieses Motorrad. Ich finde, sie vereint wirklich so, so viel. Jetzt könnte man mit bösen Zungen behaupten, naja, das ist halt auch kalkuliertes Drücken auf einen emotionalen Retro-Schalter, ne? Aber wenn man es gelungen macht und wenn man es schön macht und so, ne? Ich finde, BMW hat das damals mit dem Mini Cooper auch ganz gut hinbekommen, ne? Wenn man das hinbekommt, dann kann man es schaffen, sogar so eine Legende fortzuführen. Oder eine neue zu schaffen. Und ich finde, das hat BMW mit der R9T geschafft, damals, als die 2012 oder so kam die raus, als sie die rausgebracht haben. Und das haben sie, oder sie sind im Begriff, das jetzt wieder zu schaffen. Und ich finde diese Anknüpfungspunkte an Legenden nachvollziehbar. Und ich finde sie auch authentisch und auch gut, wenn sie mit Liebe passieren. Wenn sie, und da zitiere ich dich mal von eben, wenn sie authentisch passieren, ne? Heißt, wenn jetzt KTM zum Beispiel eine Rallye-Replika rausbringt für den Normalsterblichen, ne? Also es gibt ja immer wieder auch so Sondermodelle und so weiter und oder Racing-Versionen, die haben dann dieses Red Bull-Design, ne? Und die haben dann diese ganzen Anspielungen auf die Rennmotorräder und so weiter. Aber dann muss es auch wirklich mit Liebe passieren und dann muss es auch wirklich insgesamt stimmig sein und nicht nur ein Stempel drauf, weil das leider viel zu oft passiert, dass man versucht, Legenden auszubeuten an der Stelle.
Voll. Das finde ich halt auch. Und es muss wirklich gut gemacht sein, sonst machst du dir halt auch ganz schnell ganz viel Sachen kaputt damit. So, ne? Also man muss da wirklich, man kann sich so eine Heritage halt auch wirklich versauen.
Ja, genau. Wenn man sich jetzt nochmal, wirklich zurückschaut, die letzten Jahrzehnte, ne, ich habe mir mal die Mühe gemacht, das finde ich jetzt ganz cool, so für den letzten Teil dieser Folge, wenn wir nochmal über ein paar Legenden reden, auf die man so trifft, wenn man aktiv danach sucht. Ne? Also ich habe rumgefragt in der Hörerschaft, ich habe in meinem Bekanntenkreis ein bisschen gefragt, was sind für euch Legenden-Motorräder. Da waren natürlich die viele dabei, über die wir jetzt schon geredet haben. Mhm. Zum Beispiel auch die R90S von BMW. Mhm. Ne? Das ist eben diese bekannte, die jetzt auch wieder aufgelegt wurde mit dieser markanten Verkleidung und so weiter, ne? Und in den markanten Farben, in diesem Orangeton und so, ne? Aber das ist eben auch eine Kawasaki Z1000 zum Beispiel gewesen, die aufgrund des Motors zum Beispiel als USP super Legendenstatus bekam, die bekannt ist als sehr, sehr robustes Bike, zuverlässiges Bike, aber mit krasser Power, mit einer irren Motorcharakteristik, mit einem Gummiband, Drehzahlgummiband und so weiter, ja. Aber auch so, wenn wir jetzt so im Rennbereich schauen, zum Beispiel die GSX-R 1100, ja, wenn man sich die mal anschaut. Ey, das ist ein Bike mit dieser Doppelscheinwerferoptik und so weiter, ne.
Ja.
Dann aber natürlich auch Bikes wie die Ducati 916. Oder die 996, Ja, also Ikone einfach, die bis heute Riesenlegendenstatus. Da ist ja bis heute spannend, dass Ducati mehrfach versucht hat, daran anzusetzen, teils erfolgreich, teils nicht so erfolgreich. Ne? Also sie haben dann versucht, eine neue Legende zu schaffen mit der damaligen, das war die 999 oder wie war das, mit diesen übereinander liegenden Lichtern. War in meinen Augen leider ein Schuss in den Ofen. Die danach hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen irgendwie.
Ja, ja.
Dann, wenn man so einen Namen, ja, sag mal.
Wenn wir gerade bei Ducati sind, ne, wegen potenzielles, zukünftiges Legendending und so. Ich bin ja überhaupt nicht in dieser Rennstreckengeschichte und so unterwegs, aber ich finde die Panigale V4 ist so ein Bike für mich, wo ich auch sage, Alter, das hat Legendenpotenzial. Allein schon, wie das Motorrad steht. Das ist einfach, du guckst es an und ich meine, die Specs sind ja auch echt krass und so, wo ich denke, ja. Panigale ist, glaube ich, wird schon auch in die Geschichte eingehen. So
der Name macht ja was mit dir.
Ja,
irgendwie, ne?
Genau, ja.
Der
ja.
macht ja was mit dir. Dann gibt's aber auch Legenden, da hatten wir drüber geredet, also es gibt auch Motorrad-Multiplar-Legenden, zum Beispiel die berühmte Güllepumpe. Ich weiß nicht, ob das für dich auch so ein Begriff ist. Also bei mir war das so in meiner Kindheit so mein totaler Begriff. Das war die Honda CX500. Ja.
Ja.
Fun Fact, das erste Serienmotorrad mit schlauchlosen Reifen weltweit, ne? Mhm. Auch bekannt unter dem Spitznamen Güllepumpe. ich weiß gar nicht, liebe Leute da draußen, helft mir mal, warum ist das eigentlich, ist das wegen Werner gewesen, habe ich so im Hinterkopf. Kann das sein? Weil
das ist eine gute Frage.
Es klingelt so ein bisschen, ich habe das nicht recherchiert, es klingelt so ein bisschen bei mir, dass Werner, also von Brösel, dass der das Ding als Güllepumpe benutzt hat und daher dieser Name kam. Ich meine, das
ja,
ist
ich,
so.
Ja, ich glaube auch, das kam dazu.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, aber auch natürlich sowas wie eine absolute Legende ist zum Beispiel die R1 von Yamaha. Und die R1 ist wirklich aus heutiger Sicht überhaupt kein Spitzenmotorrad mehr. Ne? Mann, die lief noch mit Vergaser und so. Und die zieht kein Kaugummi mehr von der Straße, wenn du sie mit aktuellen Motorrädern vergleichst. Dennoch war sie damals eine Benchmark, ein absoluter und vor allem auch designmäßig ultra geil, ultra ikonisch.
Ja, ja. Ne? Wobei ich auch sagen muss, ne, die aktuelle R1 von Yamaha ist auch echt ein schönes Motorrad. Also haben die für
100%
bekommen. Ne?
100%. Ja, und dann gibt's viele so Klassiker hier. Ich bin jetzt ja gerade hier, mein Studio ist ja gerade hier hingezogen und hier in der Straße hat jemand einen Anhänger mit einer riesigen Norton Commando Aufschrift drauf. Mhm. Er wird wohl seine Norton damit ab und zu transportieren. Finde ich auf jeden Fall eine Einladung für Diebstahl, wenn man weiß, da ist so ein geiles Motorrad drin. Aber das ist sicherlich auch so eine Legende, ne?
Ja.
Auch wegen des Charakters und ich meine, dass die auch als sehr, sehr robust galt damals und so. Ne?
Ja,
und alles in allem würde ich sagen, man kann Legenden halt nicht erzwingen. Das können wir festhalten. Man kann nicht erzwingen. Das hätte jeder Hersteller gerne, dass er eine Legende baut. Und Legenden sind in der Regel erst in der Rückschau Legenden geworden.
Ja.
So, dass man aus den Legenden gerne nochmal ein bisschen Money rausquetscht. Und das ist die große Kunst.
Du brauchst halt auf jeden Fall eine Geschichte. Also ich glaube, da können wir wirklich auch so einen Vlog reinrahmen, ne? Dass eine Legende ist nicht, du baust ein technisch tolles Motorrad, du hast Rennsport-Erfolge oder so. Du brauchst diese Geschichte außenrum, dieses, wenn wir wieder zurück ans Lagerfeuer springen, das wird am Camp erzählt, das geht so von Mund zu Mund und dann baut sich darüber so dieser Mythos auf. Du brauchst dieses Ding außenrum und das ist halt wirklich das kannst du nicht planen. Und es ist interessant, ne? Gerade wie du sagst, heute, ey, guck mal, in der Zeit, wo wir sagen, wir sind so krass von Medien umgeben, permanent 24/7, über Influencer, über YouTube, über Fernsehen,
Podcast.
Gar nicht mehr so das große Ding, Podcast und so weiter und so fort. Ne? Also es werden ja die ganze Zeit irgendwo Geschichten geschaffen und ich glaube, es ist heute vielleicht auch schwieriger, dass du dich durchsetzt und zur Legende wirst oder dein Motorrad zur Legende wirst oder wie auch immer. Einfach weil es viel, viel schwieriger ist, aus diesem großen Potpourri so als Leuchtfeuer rauszustechen, dass die Leute da wirklich hängen bleiben und sagen, also
ja,
was ist
ja,
das?
Ja, 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 ja. Ich möchte ein paar, die ich noch auf meiner Liste habe, die ihr uns geschickt habt, die ihr mir geschickt habt, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Also natürlich auch die KTM 950 Adventure wurde mehrfach genannt, weil sie, sie war wirklich ein Pionier in diesem ganzen Adventure-Bike-Segment, ne? Das heißt,
Und halt auch mit dem Dakar-Background, ne?
Also genau, das war, deswegen,
das
genau.
Das ist das Mioni-Bike, das ist,
genau.
Also für mich,
und,
ne?
Und für mich war es damals, ich mochte sie damals nicht so gern. Ich habe sie jetzt erst später so richtig zu schätzen. Also ich bin, im Prinzip ist sie bei mir im Kopf auch zur Legende geworden, nachdem ich mich mehr mit der Thematik beschäftigt habe, was für Wurzeln die eigentlich hat, was für Gene eigentlich in diesem Bike sind. Ne? Aber sie war damals halt schon, sie war mir damals immer zu krass Rally-like. Heute denke ich mir, es kann nicht Rally-like genug sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Irgendwie war mir die zu krass irgendwie. Früher, ne? Heute finde ich sie ultra geil. Dann möchte ich nicht unerwähnt lassen, und die wurde mehrfach genannt von euch, die Honda Goldwing. Ja, die fahrende Einbauküche. Mein lieber Herr Gesangsverein. was ist das für ein Segment? Luxus-Cruiser.
ich glaube, das trifft sehr gut. Und da finde ich es ja auch spannend. Guck mal.
Auch Legende, ne?
Das ist
gehasst.
Ich meine das gar nicht böse, ne? Ab und zu bringt mich das so ein bisschen zum Schmunzeln, aber ich meine das in einem positiven Way irgendwie, dass diese Goldwing-Fahrer, und da haben die ja teilweise auch so Kutten dran und sind dann Goldwing-Ding und so, und das ist, da ist auch so eine, also gefühlt.
Das hat irgendwie so Rocker-Vibes, aber eine ganz andere Ebene.
Auf
irgendwie.
Lieb, so, ne?
Auf Lieb.
und auch
so eine Ampeltütensuppe machen und Radio hören über Lautsprecher.
Ja, genau, weißt du, aber da ist auch so eine, ich glaube, so eine ganz eigene Bubble wieder um dieses Motorrad entstanden über und wahrscheinlich kannst du da auch so einen richtigen Nerd-Deep-Dive über die verschiedenen Baujahre und was weiß ich was machen und so. Und also ist das halt auch, glaube ich, was diese Legende der Goldwing einfach da weiterträgt. Dass das so ihre eigene Community auch außenrum entstanden ist. Weil es ist auch super speziell, das Motorrad. Also sicherlich kein Bike, was für jeden was ist.
Absolut. Und das ist übrigens auch natürlich die Hayabusa, die wurde mehrfach von euch genannt, über die haben wir hier schon gesprochen. Dann wurde genannt die Yamaha RD350, ein leichtes Sportmotorrad, sage ich mal, ne, so eher so 70er, was damals so richtig eingeschlagen hat, denn sie war für damalige Verhältnisse sehr leicht, agil, ein cooles Bike für so mal irgendwo so hinfahren. Damals wurden Bikes natürlich auch viel mehr noch benutzt für so Daily-Fahrten und sowas. Nicht unerwähnt möchte ich auch lassen von euch den Vorschlag als Legende, die Ducati Monster. Ne? Also wenn wir schon über Ducati sprechen, müssen wir über die Monster sprechen. Ja. Gitterrohrrahmen sichtbar und einfach brutal. Genauso wie auch die MV Augusta, die F4 mit dieser Auspuffanlage unterm Sitz. Ne? Da ist es auf jeden Fall wieder, also Italiener, finde ich, die gehen oft, wenn es um Legenden geht, mit Design einher. Auf jeden Fall kann man sagen. Einige haben geschrieben, Triumph Tiger, ja klar, okay. Ich weiß nicht, wofür die so bekannt ist. Also ich habe sie leider jahrelang als GS-Klon wahrgenommen. Jetzt geht sie wieder sehr eigene Wege, was ich ultra cool finde. Was habt ihr noch geschrieben? Jetzt wird es ein bisschen dünner, das haben nur so ein paar geschrieben. Ninja H2 haben einige geschrieben. Dann natürlich die BMW R32, die Erstauflage des Urboxers im Prinzip, ne, war so die Grundlage von allem, ist ikonisch in ihrer Silhouette zum Beispiel, ne, da knüpfen wir wieder an. Also ich finde, ist schon alles ganz rund, was wir hier so rausgearbeitet haben zum Thema. Dann habt ihr noch genannt die V-Max von Yamaha, die damals beeindruckendste Beschleunigung so in diesem Segment hatte. Die hat ja so viel Power für so einen, ja, in Anführungsstrichen Chopper, so ein Power-Chopper, keine Ahnung, wie man das nennt. Panigale habt ihr auch gesagt. Ihr habt, und dann, das finde ich auch noch spannend, Chrissy, denn das haben wir bisher gar nicht so benannt. Vergiss bitte nicht, auch wenn es gar nicht unsere Bubble ist, die wirklich große, große Szene und Bubble der Supermotos. Also auch da gibt's Legenden. Die Husqvarna 701 ist unter Supermoto, also auch unter den, in Anführungsstrichen, Kids, ne? Also so die jüngeren Leute unter uns, ne? Also liebe Grüße an unsere jungen Hörer hier, die Influencer bei YouTube, die großen Influencer und so, die sowas fahren und mehr auf einem Rad als auf zwei unterwegs sind, die sagen, viele, viele sagen da, die 701 Husqvarna und deren Schwestern, das sind echte Legenden in unserer Bubble.
Ja, krass,
so, ne?
Krass, ja.
Ja. Naja.
Ja, ich glaube, so. Ne, so jede Bubble hat da vielleicht auch ihre eigenen Legenden. So die alten Husabergs höre ich so in der Enduro und auch Supermoto-Szene immer mal wieder raus, dass die auch da sehr doll gehypt sind und so. Und vielleicht auch sowas wie eine DRZ 400 oder so, was so ein krasses Dual-Sport-Ding einfach immer noch around. Und wenn du dir Gebrauchtpreise anguckst für ein echt altes Motorrad, dann...
Ah, noch ein Merkmal für Legenden. Die haben eine krasse Preisstabilität. Ja. Daran kann man Legenden auch schnell ausmachen, ehrlich gesagt.
Ja, so. Das stimmt.
Ja. Naja. Chrissy, wir haben echt lange gequatscht über Legenden. Ich hatte ursprünglich mal mit dir drüber geredet, ob wir da so ein Patreon-Format von machen, so ein bisschen mal drüber quatschen, aber irgendwie war das Thema dann doch viel größer, als wir beiden dachten.
Ja.
Schön, dass ihr jetzt immer noch dabei seid, wenn ihr das hier hört, auf jeden Fall. Bevor wir wirklich zum Ende kommen von der Folge, ne, ich möchte noch was spoilern. Das ist aber mit dir abgesprochen, so das weiß ich. Und zwar bist du langsam in den Endzügen von deinem ersten eigenen richtigen Buch. Ne?
Ja.
Und das würde ich dir gerne ein bisschen anteasern noch, weil ich glaube, das wird was ganz Großes. Magst du vielleicht, ohne jetzt auch zu viel irgendwie schon zu sagen, weil es ist ja noch nicht fertig, aber magst du mal kurz sagen, an was bist du da eigentlich dran? Wir sprechen da immer so ein bisschen mysterious drüber, aber ich finde, es ist ein großes Ding und es wird ein tolles Baby werden auf jeden Fall.
Genau.
Was machst du?
Ey, ich bin mittlerweile auch ehrlich gesagt doll aufgeregt. Also diese Ideen stand das zu machen und also wirklich, ne, ich bin, wenn ich auf den Knopf drücke und das ist dann erhältlich und du kannst es bestellen, ich bin sehr aufgeregt, was und ob da was passiert, keine Ahnung.
Ja.
Und Überraschung, es geht ums Rallyefahren. Wer hätte es gedacht? Und das Ding ist, ich habe ja dieses Road to Rally Projekt, ne, mit dem Rally-Kalender und Blog und so und wo es auch.
Und natürlich, wir haben es in der Pause gehört mit dem Emergency Kit.
Genau, und mit Dakar FM und ich glaube, viele wissen mittlerweile, wie viel mir der Sport bedeutet und so. Und irgendwie war aber so diese Idee immer mit diesem Road to Rally auch wirklich Leute eine Road to Rally zu zeigen. Wie kannst du das machen? Ja, weil du siehst ja halt diese krassen Werksteams und Dakar und überhaupt und so. Und denkst ja, krasser Shit, finde ich cool, aber das ist so weit weg für mich. Also auch finanziell vielleicht. Und das ist Rallye-Fahren aber halt gar nicht. Also die Dakar vielleicht, ja, aber Rallye-Fahren selber ist gar nicht so weit weg.
Und das ist ja ein bisschen die Message, die wir beiden auch zusammen, also du insbesondere und wir beiden mit Dakar FM ja versuchen auch immer wieder in eure Ohren reinzubringen, dass das was ist, was dem man natürlich folgen kann, wenn die Profis das machen, aber was man auch selber leben kann. Ne?
Genau, ne? Und deshalb war ja auch zum Beispiel dieser Bericht über die Breslau, der relativ spontan entstanden ist und dann täglich da rausgekommen ist. Klar, das war jetzt keine Profi-Rallye, sondern eine kleine Amateur-Rallye, aber das finde ich halt spannend zu zeigen, hey, es ist, also du kannst coolen Motorsport da wirklich erleben. Und das Ding war dann, diese Motivation für das Buch war, weil ich bin relativ spät ja in diese ganze Rallye-Szene gekommen, obwohl ich seit klein Chris war, das machen wollte. Und ich habe mit vielen Fahrern drüber gesprochen und so, und wir sind uns da alle sehr einig. Wenn du mal drin bist in dieser Community und dieser Rallye-Szene, dann läuft das auch. Dann ergeben sich Sachen, du lernst Leute kennen. Ja. Aber da reinzukommen, das ist echt schwierig. Und das ist nicht weil die abgeschottet ist und da sagt, nee, wir wollen keine neuen Leute drin haben, sondern einfach, es gibt keine Clubs, es gibt keinen so richtigen Zugang dafür, wenn du das halt nicht weißt und so. Und mit dem Kalender haben wir jetzt den Grundstein 1 mal geschaffen. Du findest relativ schnell Events einfach und kannst auch sagen, du willst nur mal ein Training machen oder so. Und lernst darüber Leute kennen, das ist schon mal ein guter Punkt zum Anfang. Aber in dem Buch habe ich versucht, alles abzudecken, was ich gerne gewusst hätte und so. Und dieses Buch soll wie so ein Freund sein, der dich an die Hand nimmt und in den Rallye-Sport. Und ich habe wirklich versucht, alles zu erklären von Grundsätzen, was ist überhaupt Rallye-Fahren, worum geht es dabei, was Mega. Macht das aus, wie funktioniert Navigation und auch aber immer sehr praxisnah, okay, also es ist im Prinzip Navigationssetup von Tobi Ebsters Dakar Navi-Setup drin erklärt und dann machen wir aber wieder einen Schritt zurück und was brauchst du zum Start wirklich, wo wir dann halt enden, okay, eigentlich kannst du mit deinem Smartphone anfangen.
Wo man sich oft wundert, fast gar nichts, fast gar nichts eigentlich, ne?
Roman. Genau, also, ne? Und wie steigst du ein? Dann auch so Vorbereitungstipps drin. Wie wählst du deine Veranstaltung aus? Welche Ersatzteile nimmst du mit? Reifen und Mousse sprechen wir an. Wir haben Tipps von Tobi, von Justin, auch ganz liebe Grüße hier nochmal an den Georg, ne? Das Thema Sicherheit, Erste Hilfe, medizinische Vorbereitung, das Thema Mindset für so eine Rallye und. Also ich habe versucht, den ganzen Bogen zu schlagen, auch was nimmst du in deine Rallye-Jacke mit an Essen, Verpflegung über den Tag. Und also wirklich breit. und habe da einen, ja, ich nenne es mal Einsteigerleitfaden in den Sport versucht zu schreiben.
Ja. Und ich durfte als einer der ersten jetzt die Rohversion schon einmal überfliegen und habe auch die große Ehre, die Finalversion da jetzt nochmal ein bisschen mit zu lektorieren. Und ich kann euch nur sagen, liebe Leute, es ist genau das, was Chrissy gesagt hat. Ihr werdet an die Hand genommen und selbst wenn man danach sagt, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, ich glaube doch nicht und so, da sind so viele interessante, spannende Sachen drin. Es lohnt sich unbedingt, da mal reinzuschauen. Und mir war es echt ein Anliegen, dass wir das nochmal hier zum Ende vom Poddy ansprechen, weil es jetzt ja bald soweit ist. Magst du denn vielleicht nochmal kurz sagen, roundabout, nicht auf den Tag, so ab wann wird es soweit sein, wann drückst du den Knopf?
Also der Planwunsch ist aktuell, dass die deutschsprachige Version so, ich sage mal, Mitte, Ende Oktober erhältlich ist.
Also dieses Jahr auf jeden Fall noch.
Dieses Jahr auf jeden Fall noch. Ich will auch die englische Version dieses Jahr noch eigentlich in den Handel bringen. Und ist auch krass, ne? Also ihr könnt das Buch, werdet ihr auf Amazon bestellen können. Mhm. Als E-Book und als Taschenbuch-Variante. Und wird's das so geben. Mal gucken, vielleicht gibt's das auch über Road to Rally im Shop dann als, müssen wir mal schauen. Aber erstmal wird's das auf Amazon geben. Und die englische Variante soll dann so auf Ende des Jahres nachgeschoben werden.
Mega.
Und das ist so der Timetable dafür.
Ich bin ultra gespannt, Brudi, ehrlich.
Ich bin auch gespannt, ey.
Ich bin gespannt. Und wir auf jeden Fall halten wir euch hier im Berghaus auf dem Laufenden. Und auf dem Laufenden bleibt ihr auch, weil inzwischen schon wieder richtig viel in der Pipeline ist. Brudi, du hast mir schon wieder jetzt viel angekündigt. Viel ist schon aufgenommen, was jetzt ready ist zum Releasen und so. Das kommt jetzt Step by Step. Es lohnt sich also, diesen Podcast weiterhin zu abonniert zu haben, je nachdem, ob man es schon gemacht hat. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, liebe Leute, wenn ihr am Ball bleibt, wenn ihr hier dabei bleibt. Ihr dürft uns gerne positive Bewertung da lassen. Und wir hoffen, wenn ihr eine Legende zu Hause habt, ja, oder für euch eine Legende hier fehlt, dass ihr euch gerne meldet bei uns. Ihr dürft euch auch gerne per Audiokommentar melden. Und dann, oder auf dem Discord bei uns fleißig darüber diskutieren. Und dann hören wir uns sehr bald wieder, Chrissy. Mit dir hoffentlich auch, ne? Du musst heute noch nach Berlin, hast du gesagt. Da wünsche ich dir eine richtige Fahrt. Und schön, dass ihr dabei wart. Bleibt schön sauber.
Hey, ja, auch von mir, ne? Erstmal waren wir wieder ein großes Fest mit einer Legende des deutschen Motorrad-Podcasts hier zusammen aufzunehmen.
So.
Spiegel, Brudi. danke. Ey, ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende und freue mich dann bald wieder hier zu sein. Und ihr Mäuse da draußen, ihr macht das gut und bleibt schön sauber. Passt auf euch auf. Bis bald.
Peace.